Kurze Durchsage. Odonien 23 kann nicht, wie auch in dieser Sendung bisher immer behauptet, um 15 Uhr beginnen, sondern leider erst um 18 Uhr. Odonien 23 leider erst ab 18 Uhr möglich dieses Jahr.
Wer redet, ist nicht tot.
Das habe ich aber lange nicht gehört.
Da sind wir wieder. Derjenige Laber-Podcast, in welchem Tobias Bayer und Holger Klein labern. Hallo Tobi.
Hallo Holgi.
Bevor wir in medias res gehen,
ja.
Was machst du eigentlich am 21. August 2023?
Gut, dass du fragst, sonst hätte ich nämlich gefragt. Ich werde am 21. August bei meiner Tochter aufbrechen.
Ja.
Bei der habe ich vorher 3 Nächte übernachtet. Die wohnt ja jetzt in Koblenz, kann ich gleich was erzählen. Und dann fahre ich nach Köln. Und dann werde ich so gegen 15 Uhr im Odonien aufschlagen.
Ja.
Und hoffentlich dich treffen.
Ja, das hoffe ich allerdings auch. Also die Langfrist-Wettervorhersage sieht sehr gut aus für den Tag.
Mhm.
Also sehr gut. Also null Niederschlag, zwischen 20 und 31 Grad irgendwas. Das heißt, die Chance, dass Odonien stattfindet, ist groß genug, sag ich mal. Außer wenn ich morgens aufstehe und es regnet in Strömen oder so, dann habe ich keinen Bock, dann komme ich nicht. Dann könnt ihr da alleine feiern.
Gibt es irgendwas in Koblenz, was ich dir mitbringen kann? Oder uns?
Nicht, dass ich wüsste, nee.
Oh.
Nee, wüsste ich nicht.
Ich habe natürlich eine Küche sogar, ich könnte auch was.
Ja, wir haben da ja alles, das ist ja ein Biergarten. Also im Zweifelsfall, also wir haben alles. Wir haben Kühlung, wir haben Grill, wir haben Sitzplätze und so.
Okay.
Das ist alles ganz geil. Also Odonien, wer kommen mag, ich würde mich freuen, am 21. August 2023. Im Odonien in Köln hinterm Puff. Da warst du noch nie, ne?
Nee, okay. Also weder im Puff noch im Odonien.
Ist jetzt nicht so spektakulär, also ist jetzt nicht so, dass da überall die Bordsteinschwalben rumstehen würden und so. Also fände ich mal total lustig. Hatte ich mir auch schon mal überlegt, einfach mal da reinzuleiten und sagen, hört mal Leute, hier 10 von euch, die einfach den ganzen Abend irgendwie für Irritation sorgen, was kostet das? Aber den Mumm hatte ich dann doch nicht irgendwie, ja. Bin mal gespannt, wie viele Leute kommen.
Ich weiß nicht, wie würden die reagieren, ich habe keine Ahnung.
Beim letzten Mal wurde mir ja gesagt, ich hätte zu wenig Werbung gemacht, aber ich glaube, diesmal habe ich genug Werbung gemacht.
Ich glaube, diesmal hast du reichlich.
Ja, diesmal habe ich reichlich.
Also ein halbes Jahr lang oder so.
Ja, so ungefähr.
Ist ja auch gut, also bei mir hat es geklappt.
Ja, genau.
Und ich habe
Christoph, die Liste geguckt. Christoph kommt auch, hat er gesagt.
Ach.
Ja, und bringt Wein mit.
Was und Christian kommt auch.
Welcher Christian?
Easy.
Der Easy, ja, hat er gesagt, ja.
Genau,
ja.
Also ist ja sogar öffentlich, man kann ja bei vrint.de, ist ganz oben neue Bankverbindung, dann
kommt irgendwann
die Odonien-Seite.
Die ist nach hinten gewandert dann irgendwie im Laufe der Zeit, weil ich nur ein Ding nach oben pinnen kann und mein Lebensunterhalt mir dann am Ende wichtiger war als
Achso, hier bei Heidepark statt Drogen ist zumindest ein Odonien-Link.
Ja, ich verlinke das auch nochmal hier bei uns. Jetzt.
Ja, das ist gut.
Ja.
So, und da sind ja 35 Gedanken zu Odonien, das heißt ungefähr 35 Leute kommen.
Ja, wahrscheinlich, also ich vermute mal, dass sogar ein paar mehr kommen werden. Also,
ja, die kommen ja auch nicht alle alleine.
Nee,
einige werden.
Eben, und viele sagen halt auch nicht, ich komme oder schreiben da was rein, weil sie es vielleicht auch gar nicht genau wissen. Also, ja, muss mal gucken. So, zack, Link ist in den Shownotes.
Ja, Mareili kommt vielleicht auch mit.
Naja, auch schön. Endlich mal ein Mädchen da.
Ach, da stehen doch etliche weibliche Namen.
Ja, aber es ist schon, der Männerüberschuss ist schon groß.
Mhm.
Ich vielleicht doch nochmal ins Eros Center laufen daneben.
Vielleicht baut sie uns noch eine Bühne auf oder so.
Hier, in other news, die Espressomaschine ist weg.
Ach.
Ja. Ich habe es geschafft. Die Espressomaschine ist verkauft und die Mühle auch. Also ich habe meine komplette Ausstattung.
Und jetzt trinkst du einfach keinen Kaffee mehr.
Genau. Ja, ich hab Kaffee abgeschworen. Das ist ja auch nicht gesund auf Dauer.
Ich habe letztens was gefunden bei Coffee Circle, bei irgendeinem Online-Bohnenversand, der ganz okay ist. Die gleiche Kaffeesorte, einmal in Natural und einmal in Washed.
Mhm.
Haben sie extra als Paket angeboten für irgendwie 1 Euro günstiger oder so, um das vergleichen zu können. Habe ich mir von beiden.
Hast du eine Vertikale gemacht? Nee, eine horizontale, Entschuldigung.
Was?
Also verschiedene, egal.
Ja, ich habe also versucht, auf möglichst gleiche Art und Weise zuzubereiten.
Mhm.
Mit Aeropress. War dann entsprechend irgendwie eine Minute unterschiedlich lange. Also das eine stand schon eine Minute, das andere war dann halt eine Minute jünger. Und habe dann versucht zu vergleichen. War echt interessant, zu versuchen herauszufinden, ob es irgendwie anders schmeckt. Es schmeckte, glaube ich, irgendwie anders, aber ich konnte es auch nicht wirklich benennen.
Mhm.
Und das ist auch so egal. Eigentlich habe ich nur noch eine Kaffeesorte, die ich immer kaufe.
Ja, genau.
Die mache ich halt, entweder male ich sie fein und tue sie in die Aeropress oder ich male sie grob und tue sie in die French Press und das reicht.
Ja, eben. Also ich habe auch meine Kaffeesorte gefunden und die kommt halt in die Bialetti.
Ja, das geht ja auch.
Genau. Und dann habe ich noch so ein bisschen rumprobiert. Also ich habe mir eine neue Mühle geholt. Also die alte Mühle habe ich verkauft, weil das war ja so eine Single Dose, ja, yippie, Ruden, Tuden, tolles Teil und so. Und habe mir stattdessen eine ordentliche Handmühle gekauft, weil für die 20 Gramm Kaffee, die ich am Tag da durchmale, da kann ich auch per Hand mahlen, habe ich mir gedacht.
So eine Haribo, nee, Hario.
Nee, eine Kommandante heißt die. Kommandante.
Ach so, ja.
Und kam in der albernsten Verpackung, die ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Das ist halt eine Handmühle, ne? Die ist halt so vielleicht so 20 Zentimeter hoch.
Ja.
Und hat so, keine Ahnung, 6, 8 Zentimeter Durchmesser. Und der Karton hatte ungefähr die Größe, also einen Regenschirm würdest du in so einen Karton packen. Ja, der war bestimmt einen Meter lang und weißt du, und so ganz schmal. Also wirklich, als hättest du einen Regenschirm da rein gepackt. Und da war dann die Mühle so in einzelnen Teilen, so, ne? Also,
ach so.
Dann so das Töpfchen für unten und noch ein Ersatztöpfchen und das Mahlwerk separat und dann nochmal der Deckel mit dem Schwengel separat und alles so mit so 5 Zentimeter Abstand in diesen riesen Karton gepackt. Also wirklich. Auf jeden Fall hat die den albernsten Verpackungspreis gewonnen.
Sieht auf jeden Fall besser aus als die Hario, die ich habe.
Mm.
Ich habe meine Handmühle auch im Urlaub benutzt, weil wir wieder weggefahren sind, da gab es keine elektrische.
Ja, im Urlaub habe ich einfach immer gemahlenen Kaffee dabei.
Nö.
Ja, da bin ich schmerzfrei.
Also gerade wenn du jetzt auf Handmühle umsteigst, ist auch
super. Ja, aber nee, ich habe auch keinen Bock dann irgendwie, das ist doch Pilleballe, nee.
Kurbelst du da ein bisschen rum?
Ja, aber meinen Kaffee gibt's auch in gemahlen. So. Und dann nehme ich den einfach, weißt du, dann hast du so diese 250 Gramm Päckchen, habe ich dann einfach genug im Bus und dann reicht.
Ist das vielleicht auch egal.
Ja, eben.
Ja, wo wir gerade bei Getränken sind,
hey.
Kannst du dich erinnern vor 5 Jahren?
Nein.
Unglaublich. Ich saß mit Erik zusammen. Erik Schmieder, kennst du, glaube ich, auch, ne? Aus der Podcaster-Szene in Dresden.
Kann sein.
Macht mit Becky und so ständig. So. Egal, ich habe ihn auf dem Kongress getroffen. Er hat früher Shownotes geschrieben. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, darüber haben wir uns kennengelernt. Hm. Egal. So.
Erik wie?
Der war.
Erik wie?
Erik Schmieder?
Wahrscheinlich kenne ich den total gut und habe es einfach vergessen, weil es mir heute schlecht geht.
Aber der hatte auch früher so ein Pseudonym, mit dem er, ich weiß nicht, aber habe ich vergessen, wie das war.
Ja, naja.
Egal, zumindest netter Typ und irgendwie der war in Hamburg und hier, lass uns mal treffen und haben uns Montag zum Lunch getroffen, Mittag gegessen und irgendwie sind wir so auf alte Podcast-Zeiten und das gekommen und dann bin ich irgendwie auf Pappkameraden gekommen und dann fiel mir ein, ach ja, das Fass, das liegt ja jetzt noch bei der
Magmyra Whisky,
genau.
Oder ja.
Genau. So, da war ja früher, also das ist ein Ex-Sherry-Fass, wo dann Magmyra Whisky drin gelagert hat. Sehr rauchiger schwedischer Whisky, 4,5 Jahre. Und dann haben wir es umgefüllt, also den Whisky in Flaschen abgefüllt und verteilt. Das war ja so eine Fassteilung, die wir damals gemacht haben. Was soll ich auch mit 30 Liter Whisky? Also 30 Liter vom gleichen. So, und dann hatte ich dieses Fass und das war ja so schwierig, was zu finden, was dann da rein kann, weil ich wollte eigentlich nochmal Whisky reintun, also dann vielleicht einen nicht rauchigen oder so, um zu gucken, wie es dann schmeckt. So, und Magmyra konnte mir nichts anbieten, also, und das lag ja auf Gut Basthorst, östlich von Hamburg. Gut Basthorst ist so ein
Hof. Barthorste Makramee, ich erinnere mich, wir hatten mal einen Sendungstitel.
Genau, aus Bast. So, und da gab es die Feingeisterei und der Fabian Rohrwasser, der die da betreibt, der hat dann gesagt, jo, ich könnte auch Whisky machen, das wollte ich aber nicht, aber er hatte auch Rum. So. Mhm. Und der Rum von der Feingeisterei, der schmeckt tatsächlich schon sehr, sehr gut. Und da habe ich gefragt, Fabian, kannst du mir 30 Liter Rum geben? Ja, ich habe zufällig hier gerade so
einen Bottich. Ich habe 30 Liter
frisch destillierten Rum. Und dann haben wir da halt Rum reingetan in das Fass. Und nach einem Jahr war ich dann auch schon mal da und habe mal probiert, wie schmeckt denn so jetzt der Rum, wenn er ein Jahr in so einem Fass lag. Das geht ja zum Glück dann nicht ganz so schnell, weil das Fass dann ja auch schon gebraucht ist. Und irgendwie. Ne? So.
Es hat schon geschwitzt.
So, und dann saßen wir jetzt also am Montag zusammen beim Essen und ich fabulierte über das Fass und meinte ich so, oh, das ist bestimmt schon 3 Jahre her, vielleicht auch schon länger. Und dann habe ich pappkameraden.de aufgemacht und geguckt, wo war denn die Episode, wo wir das Fass abgefüllt haben. Und exakt gestern vor 5 Jahren habe ich die Umfüllaktion veröffentlicht.
Ja, macht das denn den Rum jetzt auch tatsächlich besser?
Klar. Also
könntest du diese 30 Liter jetzt an den Brenner zurückverkaufen für sehr viel Geld, weil er jetzt 5 Jahre alten Rum aus dem Holzfass hat?
Ob der den verkaufen wollen würde, weiß ich gar nicht. Kann gut sein sogar, aber ich will den ja gar, also ich will den ja selber haben. Okay. Also was ich machen werde, ist, ich werde halt alle, die sich damals an der Whisky-Fass-Teilung beteiligt haben, anschreiben. Also das sind E-Mail-Adressen, die ich vor 10 Jahren bekommen habe, vor 5 Jahren.
Kannst du ja vielleicht mal was auf eine Flasche ziehen und mitbringen nach Rodonien?
Ja, könnte eine Probe mitbringen. Allerdings nicht für 50 Leute.
Ach Mann, ey.
Sonst müsste ich das ganze Fass mitbringen.
Ja, das ist auch geil. Dann lass mal Bier im Kühlschrank.
Quatsch, ich fahre Eurocity, damit wird das schon gehen. Ja, genau, nee, und jetzt habe ich den Fabian angerufen, sag mal, ich glaube, du hast noch einen Rumfass von mir. Ja, das steht da hinten. Aber, also, und zum gleichen Zeitpunkt hatte einer von seinen Praktikanten, der hat irgendwie zum Abschied auch so ein Whisky-Fass bekommen und da hat er dann auch Rum drauf gemacht, nach dem Whisky und habe ich gefragt, so, was war denn mit dem anderen Fass? Es gab dann noch ein zweites Whisky-Fass, wo Rum drin war. Ja, das hat er vor 2 Jahren abgefüllt, war super lecker. Scheiße. So, und wie schmeckt jetzt mein Rum? Nein, mach dir mal keinen Kopf. Ich fahre jetzt mal Freitag hin und probiere überhaupt erstmal.
Ja, bin ich gespannt.
Ja, wahrscheinlich werden wir das sofort auf Flaschen abfüllen oder so. Aber bevor wir das auf Flaschen abfüllen, muss ich noch mal bei der Brauerei anrufen, weil nach dem Rum kommt ja jetzt Bier rein.
Okay.
Ja, also Barrel-Aged Beer
is a thing.
Yeah. Oh, ist absolut a thing. Und zufällig Kehrwieder Brauerei in Hamburg. Mhm. Der Olli, jeder kennt UNN. Ne? Ja, also wer Craft Beer kennt, kennt auch Kehrwieder. UNN, große Erfolgsgeschichte, Prototyp, 1000 Medaillen gewonnen, keine Ahnung. So, und bei dem war ich auch schon. Und was ich gar nicht wusste, bevor ich ihn interviewt habe zum Thema, kannst du mir Bier in mein Fass tun, ist, dass er extra in den USA war zum Craft Beer lernen und hat sich da richtig reingenerdet in Barrel-Aged Beer. Und muss man in den Kehrwieder Online-Shop gucken. Der hat halt Lafroig-Fass und Barbados-Rum-Fass und also der kennt sich mit Rum und Whisky und Fässern und Bier irgendwie aus. Eine 0,33 Liter Flasche von so einem Barrel-Aged Bier kostet 10 Euro.
Oh. Ja, da kannst du ja noch einen Schnitt machen hinterher.
Mit dem Bier?
Ja.
Ja, zum Geld verdienen wollte ich das eigentlich gar nicht haben.
Du bist einfach kein guter Kapitalist.
Also ich werde die Leute alle anschreiben, die kriegen dann alle eine Flasche Rum angeboten. Dann ist der Rum wahrscheinlich schon so gut wie alle. Und das Bier, das trinke ich wahrscheinlich aber komplett nicht mal 30 Liter Bier. Gut, das trinke ich an 2 Abenden.
Ja, genau. Zack, weg den Scheiß. Ja. Haben wir da früher auch hingekriegt. El Duderino Russian Imperial Milk Coffee Stout.
Ja.
Ach Leute, ich nehme ein helles, danke. Ach hier, hatte ich ja schon erzählt, du hattest doch, ich hatte gesagt, Störtebeker alkoholfrei, und dann hast du gesagt, ja, aber von denen gibt's ja auch das Atlantic Ale in alkoholfrei. Ja. Und das habe ich dann tatsächlich einen Tag später im Bütchen gefunden.
Ja.
Und sofort gekauft. Und das ist mein totales Lieblingsbier jetzt. Also cool. Man merkt praktisch nicht, dass es alkoholfrei ist, außer dass man irgendwann so ein biertypisches Völlegefühl hat, ohne dass man betrunken ist.
Genau.
Also super.
Ich finde es auch sehr, sehr lecker.
Ja.
Ich bin im Moment auf Hofbräuhaus leichtes Helles, also Münchner Hofbräuhaus. Die haben eine leichte Helle mit 2,9% und das ist auch sehr, sehr lecker. Weil dem auch nichts fehlt. Also das ist da nicht. Also ein alkoholfreies IPA zu machen, ist, glaube ich, wirklich leicht. Also du machst halt genug Hopfen rein.
Genau, mit genug Hopfen kriegst du jeden Fehlgeschmack übertönt.
Aber mach mal eine gute Helle. Das ist doch das Zitat, was du mal.
Ja, genau, Fabian, nee, Stefan Mahr. Nee, Marsbräu in Bamberg, so. Der hieß gar nicht Mahr, der hieß anders. Egal.
Ja, so, und die haben halt eine leichte Helle, die halt ganz gut schmeckt.
Und ich habe noch was, wo wir gerade bei alkoholfreien Getränken sind. Ich habe einen alkoholfreien, Achtung, Anführungszeichen.
Alkoholfreien Getränk, ich bin überhaupt nicht. Ich rede ja immer nur über hochprozentiges.
Stimmt. Aber wir kommen da langsam hin.
Ja.
Weil das, was ich jetzt vorschlagen will, da ist noch ein bisschen Alkohol drin, aber nur sehr, sehr wenig. 0,4% nur. Und das ist alkoholfreier Pseudowein aus Dänemark.
Ah.
Habe ich ja neulich schon mal in Flaschen angepriesen. Ja, den bin ich zufällig drüber gestolpert. Es gab so ein Weinfestival hier irgendwie in Berlin. Wir haben uns so durchprobiert und haben gesagt, was probieren wir jetzt noch, weil da waren irgendwie 50 oder 70 Stände und da verlierst du ja völlig den Überblick. Dann haben wir halt geguckt einfach nach Ländern, von denen, aus denen wir noch nie was getrunken hatten und sind dann zu dem dänischen Stand gegangen. Da gab es allerdings keinen Wein, sondern, es gab halt Getränke. So, also es gab Getränke in Weinflaschen, die auch wie Wein dahergekommen sind. Und aber, warte mal, ich muss gerade mal gucken, hier steht es leider nur auf Englisch. Ich kann nicht so gut. Also das eine Getränk heißt Nuala und ist, nee, steht nicht, ach scheiße, steht nur hinten auf der Flasche, was sie da reingetan haben. Ach, verdammt. Naja, die machen jedenfalls aus Säften, Kefir, Quass, also alles Mögliche, was irgendwie fermentiert, also womit du Obst und Gemüse fermentieren kannst, daraus küvettieren die Getränke. Und du hast dann im Grunde einen enhanced Fruchtsaft, der derart enhanced ist, dass du ihn trinkst wie Wein. Also total komplex in der Nase, total komplex am Gaumen. Normalerweise hast du ja, wenn du so einen, weiß nicht, ob du schon mal alkoholfreien Wein oder alkoholfreien Sekt hattest.
Ja, ich glaube, letztens eine Party
das ist ja so wie Saft. Das trinkst du so beiläufig nebenbei, als hättest du eine Cola oder irgendwie was da stehen. Und dieses Zeug, Muri heißt der Hersteller, dieses Zeug von Muri, das ist halt, als würdest du einen Wein trinken.
Also wir hatten einen alkoholfreien Grauburgunder, war das, glaube ich. Mhm. Der war ziemlich gut.
Okay.
Weiß leider nicht mal, was das für einer war. Vielleicht habe ich die Flasche noch irgendwo stehen. Kann ich mal rausholen.
Warum steht denn hier nicht, was die... steht hier nicht. Also steht bestimmt irgendwo auf der Webseite steht, was sie da im Einzelnen reingemacht haben. Und es ist wirklich spektakulär, das Zeug da drin. Also kann ich echt
empfehlen. Apropos Wein. Ist
unfassbar teuer. Also wirklich Flasche 25 oder 24 Euro. Also das ist, es ist wirklich, wirklich teuer. Aber das ist, wenn du keinen Alkohol trinken willst und trotzdem dich fühlen willst, als würdest du Wein trinken, also zum Mitreden sozusagen, ist das der totale Knüller. Es ist wirklich ein totaler Knüller.
Naja, also das ist halt bei so besonderen Sachen, die kosten dann eben auch mal Geld. Ich meine, ein Bier für 9,90 Euro die Flasche, das trinkt man dann eben halt auch nicht so weg, sondern dann trinkst du halt eins am Abend, teilst dir das vielleicht sogar noch, weil das irgendwie 11% hat oder so und bist dann eben auch glücklich. So, und wenn du dann noch Durst hast, dann trinkst du halt Wasser oder Tee oder keine Ahnung.
Oder
ein leichtes Drinks. Helles.
Ja, leichtes Helles.
Ja, die sind gut. Hier, apropos Wein. Kommen wir doch endlich mal zu den ernsten Themen, oder?
Ja, bitte.
Meine Tochter ist ausgezogen.
Ist jetzt kein Grund zu weinen.
Sie wohnt jetzt in Koblenz und da gibt es Wein.
Ja.
Also deswegen kam ich auf Wein. Krass. Also selten einen Zustand erlebt, der so glücklich und so traurig gleichzeitig ist.
Das ist weil einerseits ist die Brut endlich aus dem Haus und andererseits ist das Haus jetzt leer.
Die Brut endlich aus dem Haus. Also ja, das ist nochmal ein ganz anderes, sehr komplexes Thema.
Okay.
Ich bin glücklich, weil Mareile den richtigen Platz gefunden hat. Also sie hat sich halt weit umgeguckt und hat das intensiv ausprobiert und Praktikum gemacht und sie ist da halt glücklich. Also der Job ist genau der richtige, es macht ihr Spaß, es ist körperlich anspruchsvoll, aber eben auch gestalterisch. Die hat letztens irgendwie den ganzen Tag im Lager gesessen und eine Lichtinstallation programmiert und halt dieses Lichtmischpult. Grandma heißt es, glaube ich. Weiß ich nicht. Mit Lichttechnik kenne ich mich überhaupt nicht aus. So, und hat halt gelernt, wie man da jetzt so Sachen einprogrammiert, dass da so Lauflichter sind oder die LEDs irgendwie bestimmte Sachen machen und so. Das ist, ich bin total glücklich. Also die hat halt eine Wohnung, die wohnt jetzt alleine, die kommt klar, die stirbt nicht.
Die Brut nur, weil wir ist nicht aus dem Nest. Sperber an Adlerhorst. Die Brut ist aus dem Nest. Wiederhole, die Brut ist aus dem Nest.
Was ist das denn jetzt schon wieder?
Geheime Botschaften. Ich habe nur geheime Botschaften gehört. Empfange sie klar und deutlich mit FNEF. Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen an der, alles ist gut.
So, und gleichzeitig ist es natürlich so Empty Nest, genau. Also das ist halt der Moment, hier anzukommen zu Hause, also dort loszufahren und sie dort zu lassen. Also wir waren ja 2 Wochen mit da. Mhm. Dort loszufahren und sie da zu verlassen war schon schwierig. So, da sind wir sehr still irgendwie zum Auto getapert. Schlimmer noch war, hier anzukommen tatsächlich. Also wir sind dann hier auf den Hof gefahren, irgendwie nach 8 Stunden auf
der Autobahn. Keiner da zum Anschnauzen.
Und es war so, das war so final. Also ja. vorher war halt viel Anspannung, ne? Also der Auszug war dann natürlich irgendwie am Freitag ging das schon los, dass wir das Bett abgebaut haben und Schränke runtergeschleppt haben, Sachen auseinandergenommen haben.
Ja, aber das hat dann ja immer noch so ein bisschen was von Aufbruch ins Abenteuer, ne? Da ist man
genau,
ja
so ein so, bisschen. Und am Montag haben wir dann am Montag haben wir das den Umzugswagen geholt, so einen großen Sprinter Iveco. Übrigens super unbequem, Alter. Wie kann man so unbequem in einem Auto sitzen, das zum Arbeiten da ist? Die Leute sitzen doch den ganzen Tag da drin. Ja,
aber die sind nicht alle 2,30 Meter groß.
Richtig. Das heißt, ich sitze da sehr aufrecht und das Knie ist schon so leicht nach oben gewinkelt.
Ja, ich fand das nach wie vor total spektakulär, dass du nicht in meinen Ford Transit reinpasst.
Und dann passt da, dann kann man den Sitz halt nicht so weit zurückschicken, aber das war natürlich auch kein wie heißt das, wenn er immer gleich schnell fährt?
Tempomat.
Genau. Es war kein Tempomat drin. Krass. Das heißt, ich musste die ganze Zeit das Gaspedal in der richtigen Position halten. Das heißt, ich musste auch die ganze Zeit meinen Fuß so hochklappen.
Oh, nee.
Oh, es war eine Qual damit rund. Also nee, es war kein.
Hast du den bei irgendwie so einer Hinterhof-Autovermietung gemietet oder bei einer großen? Sixt. Echt? Ich hätte gedacht, dass die da Tempomaten drin haben und so.
Ich habe extra gesagt, ich nehme einen mit Automatikschaltung, da, weil ich dachte, dann kriege ich vielleicht was Neueres, Moderneres und vielleicht hat er auch ein Tempomat, aber hat er nicht. Naja.
Andererseits, die Dinger werden auch in der Regel nicht gemietet, um damit irgendwie 1000 Kilometer durch die Republik zurückzulegen.
Ne? Ja, 400 oder so. Und ja, One-Way. So, und dann haben wir da alles hochgeschleppt, alles aufgebaut und die ganze erste Woche war eigentlich noch so schaffe. Also nicht wirklich die ganze erste Woche, aber ich glaube, am Freitag haben wir dann den ersten Urlaubsausflug irgendwie gemacht. Hm. Montag bis Donnerstag hat, in der zweiten Woche hat Marali sogar schon gearbeitet. Da haben wir einfach zu dritt Urlaub gemacht. Wir hatten eine Ferienwohnung in Lahnstein. Das ist halt südlich von Koblenz, direkt angrenzend
sozusagen. Die letzte Brücke vor Frankfurt ist das, ja.
Lahnstein ist die letzte Brücke vor Frankfurt.
Oder Frankfurt oder Mainz? Jedenfalls, da bin ich früher immer lang gefahren. Also wenn ich, dann habe ich mich in mein Cabriolet gesetzt und bin den Rhein von Frankfurt aus den Rhein hoch, runter bis Lahnstein und da dann über die Brücke und dann auf der anderen Seite wieder zurück.
Ach so. Interessanterweise haben wir beim Oberbürgermeister von Lahnstein gewohnt. Also
Von Lahnstein. Wie heißt der? Tobias, eine Frage. Wie heißt der Oberbürgermeister von Lahnstein?
Das heißt Wesel, du musst auch nach Wesel fragen.
Ja, Wesel. Habe ich das mal erzählt? Ich habe mal ein Gewinnspiel gemacht im Radio. Nee, aber ich hab mir zusammengesucht, wie der Oberbürgermeister von Wesel heißt. Und dann habe ich irgendwas verlost im Radio und habe gesagt, ja, und wer mir als Erster die Quizfrage beantworten kann, gewinnt dann, weiß ich nicht was, die DVDs oder keine Ahnung. Und habe gesagt, und die Frage lautet, wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Und das hat echt
alle
lange
haben angerufen.
Und Esel gesagt, dass das natürlich Blödsinn ist. Irgendjemand rief dann an, meinte, ja, der heißt so und so. Dann hat er den Namen gesagt. Sag ich, ja, stimmt, woher weißt du? Jetzt sagt er, ja, ich hab mir einfach von der Auskunft die Nummer von der Tankstelle in Wesel geben lassen, hab da angerufen und gefragt.
Damals gab es noch kein Wikipedia. Oder?
Nee, ach, das ist ewig her. Also damit auch, man hätte das googeln können, aber damals war das noch nicht so verbreitet, dass du ständig dein Telefon, also damals gab es noch keine Handys und es muss irgendwie, weiß ich nicht, um die Jahrtausendwende oder sowas gewesen sein.
War eine sehr schöne Ferienwohnung. Ein Hörer von uns wohnt da übrigens auch.
Beim Bürgermeister von Lahnstein?
Naja, der hat halt so ein großes Haus und eine Wohnung drin vermietet an eben unseren Hörer. Schöne Grüße übrigens. Ein bisschen Bier zusammen getrunken, ein bisschen nett zusammengesessen. Und der Bürgermeister ist witzig, der ist also definitiv mal irgendwie so 10, 15 Jahre jünger als ich noch. Oh. Und so ein Bärchen, so mit Bart und ein bisschen Wuschelhaare. Sieht ja so aus wie, kann ich hier noch so ein Latte Macchiato mit Soja oder so kriegen? So einer. Ja, und der ist der Oberbürgermeister. Krasser Typ, witzig.
Ich werde die Sendung Indiana Bayer und der Bürgermeister von Lahnstein nennen. Was? Nicht? Ich weiß ja immer noch nicht, ich muss jedes Mal nachschlagen, um zu wissen, wie ich Bayer schreibe. Ne? A-I-E-Y, A-Y, ich weiß das immer nicht, ich muss das immer nachschlagen. Das ist total schlimm.
Ich weiß ja auch keine Eselsbrücke jetzt
für dich. Was ist denn? Ich gucke A-I.
Denk an die Chemie und sag, das ist Tobi so gar nicht. Also E-Y ist es.
Chemie mit Tobi ist nicht in Ordnung.
Also nee, ja, Chemie ist ja auch A-Y, ich Idiot.
Ja, eben.
Oder?
Ja, aber das bist du ja so gar nicht.
Nee. Ja, also, aber das Gegenteil von E-Y wäre ja A-I.
Ach so. Ja gut, kann man...
Ich komme nicht drauf. Ich hab keine Eselsbrücke für dich. Ich merke dir einfach mal ein AI.
AI.
Weil ich so künstlich
intelligent bin. Weil du so künstlich intelligent bist, genau.
Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, aber Koblenz ist geil. Also ja, glaube ich. Hat Spaß gemacht da. Schönes Städtchen.
Schöne Landschaft drumherum. Ja.
Landschaft drumherum, ein paar Burgen drumherum. Ich war auf der Burg Elz. Mhm. Wir haben einen riesigen 500-Mark-Schein. Was? Weil da die Burg Elz drauf war, auf dem 500-D-Mark-Schein.
Ach, das war die Burg Elz, okay. Mhm. Ja, da habe ich nie so drauf geachtet, weil ich so selten 500-Mark-Scheine hatte.
Wieso? Hast du die nicht so?
Nee, eigentlich eher nicht. Und so die damit Autos, die ich besessen habe, die haben auch alle nicht so viel gekostet, dass man da mit 500-Mark-Scheinen ran angerückt wäre. Sondern es ging mit kleineren Scheinen in der Regel.
Ja.
Ich war 3 Wochen in Dänemark im Urlaub. Zum ersten Mal seit 8 Jahren war ich 3 Wochen ohne.
Und hast du nichts erlebt?
Ich habe nichts erlebt, tatsächlich. Also es war tatsächlich zum ersten Mal seit 8 Jahren, habe ich 3 Wochen lang nichts arbeiten müssen. Das Einzige, was ich machen musste, dann irgendwann in der 3. Woche musste ich eine E-Mail schreiben für eine Terminvereinbarung für einen Job. Aber ansonsten habe ich tatsächlich nichts gearbeitet, also keine Erwerbsarbeit, kein gar nichts. Nichts hat mich irgendwie angetrieben, ich hatte nichts sonst hat man ja immer so noch so Sachen im Nacken sitzen, das musst du auch noch fertig machen, naja, kannst du ja morgen machen und so. Das hatte ich alles nicht. Ich habe es geschafft, vorher alles wegzuarbeiten und tatsächlich jetzt nur noch Sachen zu haben, die ich jetzt in aller Ruhe weiterarbeiten bzw. neu anfangen kann. Und ich habe nichts erlebt, tatsächlich, wie ich im Vorgespräch gesagt habe, wir sind auf diesen Campingplatz gefahren, haben unser ganzes Geraffel da völlig absurd. Ich wusste gar nicht, dass man so viel Sachen in diesen Bus reinbekommt. Weil wir waren halt zu viert, die Kinder haben ein großes Zelt gehabt. Mhm. Und der Bus war bis unter das Dach hinten voll. Sah sehr lustig aus. Wir haben unseren Scheiß da aufgebaut und hatten dann überlegt, vielleicht mal irgendwie wohin zu fahren oder so. Aber einen Bus abbauen, nur um einen Tagesausflug zu machen, ist halt echt Stress. Also es ist wirklich anstrengend. Eigentlich will man das nicht. So, und dann haben wir, also dann gab es da gab es ein Restaurant, eine Pizzeria, einen Burgerladen, eine Bar, einen Eisladen, einen kleinen Supermarkt.
Das ist richtig viel Infrastruktur.
Ja, dann wirklich auch noch so Kletterwald, Minigolfplatz, Streichelzoo, also richtig Infrastruktur und richtig Freizeitgestaltung.
Du brauchst den Bus auch gar nicht abzubauen.
Ja, wenn du rausfahren willst, schon. Ne? Zum Beispiel in die nächstgrößere Stadt. Genau, das haben wir dann auch gemerkt, dass wir das eigentlich gar nicht müssen und haben das dann halt auch gelassen. Und dann war mein Aktionsradius so vielleicht 1000 Meter oder
so. Bist du deshalb dann irgendwann, ich glaube in der 2. oder 3. Woche, bist du dann auf Mastodon so ein bisschen eskaliert?
Bin ich auf Mastodon eskaliert?
Ja, also gefühlt. Ich nehme ja nicht alles auf Mastodon wahr, aber ich hatte eine Zeit, wo ich auf Mastodon rein und du warst da ständig am Posten, am Shitposten.
Das könnte am Wetter gelegen haben, weil das Wetter war leider nicht so. Also das war schon okay. Mhm. Das war so ein bisschen irisch. Vielleicht ist es auch dänisch. So gut kenne ich mich in Dänemark nicht aus. Es hat halt so ein Drittel Wind, ein Drittel Regen, ein Drittel Sonne gehabt. Also und Sonne war wirklich nicht so viel und vor allen Dingen nicht so nachhaltig. So war dann immer mal so, was weiß ich, 2 Stunden Sonnenschein und dann hat sich wieder zugezogen und angefangen zu regnen oder angefangen zu stürmen oder sowas. Das war ein bisschen schade. Aber das war ansonsten war wirklich irgendwie da rumsitzen, Buch lesen oder Bücher lesen, essen gehen, mal zum Strand gehen, mal kacken gehen, pennen gehen.
Hast du was Spannendes gelesen?
Ich habe gelesen, jetzt muss ich selber nochmal nachgucken, dass ich nicht die Titel durcheinander bringe. Ja, ich habe nur gute Sachen gelesen. Und zwar, Sekunde, ich lade die Daten. Das unendliche Meer von David Aboulafia. Die große Weltgeschichte der Ozeane ist der Untertitel. Damit bin ich noch nicht ganz fertig. Das ist ein 1000-Seiten-Buch. Das habe ich nicht mehr ganz geschafft. Da erzählt er im Grunde Geschichte der Ausbreitung der Zivilisation und des Handels nicht entlang der Zivilisationen, sondern entlang der Ozeane. Also er sagt nicht, das sind die Engländer, die sind dann da und da hingefahren, sondern er erzählt das mit dem Blick vom Wasser aus. Das ist total schön geschrieben. Dann habe ich gelesen, was habe ich hier noch gelesen? Wo ist denn hier? Ich muss gerade mal versuchen, hier mit meinem Dingsi klarzukommen. Höhenrausch habe ich gelesen von Harald Jähner. Harald, ich weiß gar nicht, ob der Historiker ist. Der hat auch Wolfszeit. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst.
Nee.
Wolfszeit war auch ein Buch über die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Höhenrausch ist ein Buch über die Jahre zwischen den Kriegen.
Okay.
Was da so los war in den 20er Jahren, wie die Nazis an die Macht gekommen sind und so. Und das aber auch nicht einfach so trocken runter erzählt, sondern aus der Perspektive der kleinen Leute erzählt. Ja, weil aus der Perspektive des Bankiers und des Adeligen und des Königs und so, da kennt man die Geschichten, ja, aber das war dann halt auch.
Und war das plausibel oder glaubwürdig? Weil also häufig wird ja, also gerade die Machtübertragung an die Nazis wird ja häufig über die Generation so beschrieben, ja, also meine Eltern wussten davon gar nichts und
nein, so ist das gar nicht. Das ist wirklich eher so, was war denn eigentlich nicht auf dem Kurfürstendamm los, sondern in irgendeiner anderen Straße, in der aber auch die Leute essen gegangen sind und so. Mhm. Also das war ganz schön. Und dann hatte ich gelesen von Anne Raabe, Die Möglichkeit von Glück. Das ist ein Roman über.
Hab ich schon mal gehört.
Ja, die wird gerade sehr gut rumgereicht, die Anne. Das ist ein Roman, der implizit erklärt, warum Ostdeutschland so aggressiv ist. Mhm. Also es ist ein Roman, der im Grunde eine Geschichte erzählt, die plausibel macht, warum im Osten die Leute aggressiver sind als im Westen. Das ist schon ganz, ganz interessant. Mit der will ich auch unbedingt mal eine Sendung aufnehmen, weil so einige Sachen, glaube ich, nicht verstanden zu haben. Mhm. Und ich habe gelesen, Kim Stanley Robinson, das Ministerium für die Zukunft. Auch sehr.
Sagt mir auch gar nichts.
Das ist der Typ, der, was ich glaube, Blackout hatte der auch geschrieben. Ah. So eine Technik-Utopie, Science-Fiction-artiges Ding. Geht halt um die Klimakrise, spielt zum Teil heute, zum Teil in 10 Jahren und zum Teil in, ich glaube, 20 Jahren oder irgendwie sowas. Mhm. Beginnt mit der Geschichte, dass es in Indien wenn Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu hoch sind, sodass dass du stirbst. Das hat einen Namen, siehst du? Schon wieder nicht. Kugel, irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Beginnt halt damit, dass es in Indien so ein Phänomen gibt, klimawandelbedingt, und 20 Millionen Menschen sterben. Und daraufhin sagen die Inder halt so, leckt uns am Arsch, wir haben zwar euren scheiß komischen Paris-Vertrag unterschrieben, aber wir halten uns da jetzt nicht mehr dran, wir machen jetzt Geoengineering. Und die bringen dann so Partikel in der Atmosphäre aus und sowas und sagen, wir wollen, dass das nie wieder passiert und darum machen wir das, verklagt uns doch, wenn ihr wollt, ihr Arschgeigen. Und das setzt dann so mehr oder weniger auch eine Kettenreaktion in Gang, dass auf einmal immer mehr Leute was tun und was nicht tun und die Fossillobby natürlich dagegen ist und so. Also ein ganz geiler Roman, also schöne Utopie. Und wenn ich Anfang 20 wäre und das gelesen hätte, hätte ich das als Anleitung benutzt, um im Verlauf meines Lebens sehr, sehr ungemütlich für einige Leute zu werden. Ja. Aber so jung bin ich nicht mehr. Das, die Zeit fehlt mir, mich dann da in diese Kreise hinein zu begeben, absichtlich.
Spannend.
Also sehr schönes Buch, ja, nee. Also eigentlich habe ich die ganze Zeit nur gelesen.
Und beschäftige mich immer ganz gerne damit, was es so alles für Bücher gibt, und dann lese ich nichts. Also ja. Ich lese ganz, ganz wenige Bücher. Ich habe jetzt gerade wieder angefangen, auf meinem Kindle was zu lesen, und ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber mein Bruder wollte mich mal überreden, dass ich die Jack Reacher-Romane lese.
Ah ja.
Von Lee Child. Mhm. Und das ist halt, das ist halt so echt Billo-Literatur.
Ja, aber das muss ja nicht schlecht sein, nur weil es Billo ist.
Nee. Und er hatte mir die als Paperback ausgeliehen im Original. Und dann lagen die hier rum, bestimmt 3 Jahre, keine Ahnung was. Und ich habe dann den ersten gelesen und der war auch ganz nett und dann den zweiten angefangen, aber bin dann irgendwie nicht dazu gekommen. Und jetzt habe ich sie ihm endlich zurückgebracht, also als ich letztes Mal in München war, irgendwann im Frühjahr. Habe ich sie ihm einfach mitgebracht, ins Regal gestellt, so wortlos. So. Ich lese das eh nicht. So. Er wollte die eigentlich gar nicht zurückhaben. Ich wollte die halt nicht mehr haben. Und dann hatte ich aber auf dem Weg dahin, hatte ich nochmal reingeguckt. Und dann wollte ich halt doch wissen, wie es weitergeht. Habe ich mir das auf dem Kindle gekauft. Und jetzt lese ich einen Jack Reacher-Roman nach dem nächsten weg hier.
Ja, das ist mit Sicherheit super Popcorn-Kino. So, also Popcorn.
Ja, schon.
Also die Filme funktionieren ja auch total gut.
Bisschen misogyn. Es ist die Filme. Es gibt irgendwie. Es gibt
Jack Reacher-Filme.
Einen, glaube ich, ne?
Nee, zwei oder drei. Ich glaube, zwei mit Tom Cruise und dann gibt es noch eine Serie. Aber ohne
genau,
Tom
die
Cruise.
Serie hat mir sehr gut gefallen. Die Serie ist quasi das erste Buch so. Und die Filme mit Tom Cruise fand ich ziemlich lächerlich. Weil Tom Cruise, meiner Vorstellung von Jack Reacher entspricht Tom Cruise überhaupt nicht. Die Serie, da ist so ein bulliger Blonder, wie heißt der?
Knochenbrecher.
Ja,
Jack Reacher, keine Ahnung, wie der heißt.
Ja. Ja, aber das ist so Billo-Literatur. Aber ich weiß nicht, warum nicht?
Ja, naja. Jedenfalls, ich habe nichts erlebt, tatsächlich nicht. Wir haben nicht einen Tag, nicht eine Minute haben wir diesen Campingplatz verlassen. Doch, einmal habe ich den Campingplatz kurz verlassen, als Christoph vorbeikam, der nämlich auch in Dänemark in Urlaub war mit seiner Tochter. Und die sind uns einen Tag besuchen gekommen. Dazu habe ich mal den Campingplatz verlassen, so ungefähr 10 Meter, um auf mich aufmerksam zu machen. Aber das war dann auch alles. Und was auch ganz interessant war, das Campingplatz voller Dänen, also sehr, sehr viele Dänen waren da. Mhm. Wir waren auch in den letzten beiden dänischen Sommerferienwochen da. Und in
Wo waren wir denn überhaupt?
Fedet nennt sich das, in der Nähe von Faxe. Man spricht es ganz anders, und zwar mit diesem weichen D, also irgendwie Fedet oder so ähnlich, so dänisch. Und ja, so eine Landzunge, die im Grunde aus diesem Campingplatz besteht. Und so. Mhm. Aber in der dritten Woche, und das fand ich wirklich bemerkenswert, in der dritten Woche waren wesentlich mehr, also die ersten beiden Wochen war der Campingplatz rappelvoll, wirklich bis auf den letzten Platz gefüllt. Die haben sogar Zelte aufgestellt, wo eigentlich überhaupt keine Zeltwiese mehr ausgewiesen war und sowas. Mhm. Lauter Dänen, sehr, sehr viele Jugendliche und Kinder, alle Dänen oder überwiegend Dänen, die waren dann irgendwann alle weg. Die letzte Woche war der Platz vielleicht zu 2/3 gefüllt nur noch, wenn überhaupt. Sehr, sehr viele Deutsche auf einmal da. Auch mit Kindern, mit jungen Kindern allerdings, alle so unter 12 oder sowas. Und was mir aufgefallen ist praktisch ein Tag, nachdem die Deutschen oder 2 Tage, nachdem die Deutschen da sozusagen das Regime übernommen hatten, waren die Bäder immer dreckig. Hm. Also wirklich, ne, so Klo, nicht mal die Bürste im Klo benutzt, die Duschen versifft, überall lag Müll rum und sonst wie. Und ich habe echt ein bisschen die Theorie, dass die Deutschen einfach Schweine sind. Kann das sein? Hast du irgendwie eine ähnliche Erfahrung gemacht? Das ist ein Aufruf an die Hörerschaft. Lasst mal in den Kommentaren da. Ich hab wirklich irgendwann da gesessen und hab gedacht, auch dann kamen noch irgendwelche und haben ihr Zelt aufgebaut, also so, dass praktisch niemand mehr, also es war, ne, so, es ist so eine Reihe Wohnmobile, dahinter war eine Zeltwiese und dahinter dann so die Badezimmer, also die Sanitäranlagen. Und da konnte man immer prima über die Zeltwiese laufen. Dann haben die ihr Zelt genau so aufgebaut, dass praktisch niemand mehr über die Zeltwiese laufen konnte. Ich habe irgendwann da gesessen und gedacht, wir Deutschen sind vor allen Dingen, sind arrogant, rücksichtslos, wir sind laut, weil laut sind die auch gewesen, und wir sind dreckig.
Dreckig weiß ich jetzt nicht, ob ich da ein Beispiel zu habe, aber also auf jeden Fall, und das hängt ja aber zusammen mit rücksichtslos.
Ja, ne? Ja, also. Auch, ne? Aber auch das ist so, aber wir, das, wenn du dann einen Schritt höher oder eine Abstraktionsstufe höher gehst und dir überlegst, was so Umwelt, ja, Umweltschutz, Klimaschutz, solche Sachen. Wir labern immer ohne Ende, aber letztlich sind wir mit die größten Schweine auf diesem Planeten.
Das sind wir definitiv. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, not in my backyard, dieses, wenn es nicht, also direkt bei mir auf dem Hof bitte nicht, und mein eigenes Klo habe ich sauber.
Ja, genau.
Wenn ich irgendwo anders bin, ist es mir egal, betrifft mich nicht, geht mich nichts an. Und ja gut, jetzt habe ich halt einmal hier über die, ist egal, ich bin ja gleich weg.
Genau,
und
außerdem, don't nicht, be gentle, it's a rental. Ich hab ja dafür bezahlt.
Don't be gentle, it's a rental.
Rental. Sag, okay. Rental, sagt man so bei Autos.
Rental.
Fahr nicht vorsichtig, ist ein Leihwagen. Don't be gentle, it's a rental.
Ja. Ja, also das habe ich auch schon öfter beobachtet. Dieses, und ich bin hier nicht zu Hause, ich habe hier nicht die Verantwortung, also kann ich mich auch scheiße benehmen.
Ja, und ich habe das Gefühl, dass das Deutsch ist.
Unangenehm.
Ich habe das Gefühl, dass das Deutsch ist, tatsächlich. Und das
wäre mir sehr peinlich.
Das ist, am Ende, letztlich war es mir das auch. Weil der Typ, der da sauber gemacht hat, war total nett und weißt du so, und auf einmal sieht der doppelt so viel Dreck, obwohl weniger Leute da sind. Aber es ist eine komplett andere Landsmannschaft, die da aufschlägt.
Ist natürlich anekdotisch, also würde ich jetzt nicht gleich
darum frage
eine Regel von ableiten.
Ich habe das dann auch mal auf Mastodon habe ich das geschrieben, und zwei haben zurückgeschrieben, ja nee, die Dänen, die achten, also in Dänemark ist halt der soziale Druck, die soziale Kontrolle wesentlich höher. Das heißt, die Dänen machen nicht so einen Dreck, weil sie sich denken, oh, wenn das einer sieht, was die wohl von mir denken. Und auch das ist typisch deutsch,
wäre.
Sich nicht darum zu kümmern, was die anderen denken, außer wenn es um Statussymbole geht.
Ja.
Amerika kenne ich nicht.
Na, das ist ja das Land, wo ich jetzt am häufigsten hingefahren bin, außer Irland. In Irland war ich auch schon oft.
Tja. Wir werden es lesen in den Kommentaren, hoffentlich.
Ja.
Fände ich echt mal interessant. Also, aber das war wirklich so, dass ich dachte, bah, die letzte Woche auf diesem Campingplatz war ich nicht mehr gerne Deutscher. Das ist schon ganz, ganz, ganz witzig. Ja. Ja, und sonst habe ich nichts erlebt.
Ja. Auch ich habe noch ein großes Update. Also ein kleines.
Also was jetzt?
Wir haben eine Katze.
Ach, dieser hässliche Hund, wo du das Foto von gezeigt hattest.
Genau. Orang-Utan-Klaus. Nee, natürlich Telefonmann. Nein, heißt Ivy und ist eine russisch-blau. Also wir haben letztes Jahr
intensiv. Hast du den Feind ins Haus geholt?
Der Russe kommt.
Hast du den Ivan ins Haus geholt? Großer Gott, Tobias. Stimmt.
Die Katze sollte nicht Ivy, sondern Ivan heißen. Ivan, das wäre viel lustiger.
Ja, aber
Ivy ist kurz für Ivan. Genau. Sag ich jetzt immer dazu.
Ja, so. Das ist Ivan.
Nee, letztes Jahr haben wir intensiv überlegt, ob wir uns einen Hund anschaffen und haben uns dann dagegen entschieden, weil ja, da waren halt gerade Welpen in der Nachbarschaft, die waren auch ganz süß, so Kurzhaar-Collies. Aber, und das ist auch ein toller Hund, weil die halt viel laufen und also die läuft halt viel, also geht halt joggen und macht so Hunderennen mit, wo Herrchen, Frauchen mit Hund dann da längs laufen. Haben wir nicht die Zeit für. Also ein Hund ist halt ein echtes Zeit-Commitment, braucht halt wirklich viel Aufmerksamkeit und Pflege und auch Erziehung. Ne, das ist halt nicht mal eben so nebenbei. Und die Katze braucht natürlich auch Aufmerksamkeit, aber nicht ganz so viel Erziehung und es ist halt, läuft so ein bisschen mehr nebenbei.
Hm. Ja, und irgendwann, wenn ihr nicht zu Hause seid, schlägt sie alles kurz und klein.
Ja, mal gucken.
FDP halt. Ne? Also Katzen sind ja FDP.
Im Moment lebt sie sich ganz gut ein. Also die ersten zwei Tage war sie sehr schreckhaft und ängstlich und hat sich versteckt und hatte wahrscheinlich dann auch Heimweh. Ich meine, haben sie von ihrer Mutter getrennt. Ich konnte sehr gut mitfühlen, vor allem mit der Mutter, ehrlich gesagt. Weil kurz vorher ist ja unsere Tochter ausgezogen. So, und jetzt ist sie hier glücklich und frisst und spielt und schläft viel und ja, alles gut.
Ist das eine Ersatztochter?
Es ist eine Ersatzschwester, das okay. War die Idee,
ja.
Weil Sky hat ja jetzt zwar die Schwester noch, aber die ist halt nicht mehr da und Sky und Mareile waren doch sehr eng oder sind sehr eng Bezugspersonen und das war so ein bisschen Teil der Überlegung, aber ja, also die haben sich beide schon immer ein Haustier gewünscht
okay. Und
jetzt war halt der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, naja, dann machen wir es jetzt halt.
Ja, wir haben ja einen Hund ja. Und die ist erstaunlich entspannt mit der.
Okay.
Also ich muss mich allerdings auch nicht groß kümmern, muss ich dazu sagen, weil ich habe immer gesagt, ich will keinen Hund.
Wie war denn das im Urlaub?
Super, war echt entspannt. Also sie ist extrem futterneidisch,
ja.
Aber wirklich, wirklich krass, also wirklich richtig krass. Also es ist echt, also du gibst ihr Futter,
ja.
Dann setzen sich alle anderen hin und essen, dann hat sie ihr Futter schon weg. Inhaliert, wirklich.
Und steht da und guckt
sich vorwurfsvoll
an.
Nee, und jault erst und fängt dann irgendwann an zu kläffen.
Ach so.
Also wirklich, die steht am Tisch. Und und kannst halt nichts anderes machen, als sie zu ignorieren, weil sonst lernt sie das Kläffen, was bringt. Also sitzen ja. Da alle und essen normal weiter, nebendran steht nun und kläfft. Das ist auch so ein bisschen so ein Loriot-Bild, was man dann und irgendwann gibt sie auf, ne? Also irgendwann resigniert sie, aber doch ist ein sehr entspanntes Tier eigentlich, ein sehr nettes Tier,
muss man sagen.
Und das ist halt so ein süßer Hund, dass alle Leute, wenn du mit, egal wo du
landest. Sofort zwei Oktaven höher.
Genau, alle Leute flippen völlig aus, wirklich völlig. Das Beste, was mir passiert ist, ist, dass waren wir essen, hier in Berlin war das, waren wir essen in so einem Biergarten und hatten Meier auch dabei und die Kellnerin. Die
heißt Meier mit Nachnamen?
Nee, das ist, mir wurde nicht zugestanden, an der Namensauswahl teilzunehmen. Und sie haben sie Maya genannt und darum nenne ich sie Maya. Weil witzigerweise hört sie darauf auch. Das ist halt Erbsengehirn.
Die hört auf Dackelchen. Übrigens, alle Hunde hören auf Dackelchen, weil tief in ihrem Herzen
sind
alle Hunde noch ein bisschen Dackel.
Okay, probiere ich aus.
Ja.
Na, jedenfalls die Kellnerin meinte, oh, das ist ein süßer Hund. Und hat angefangen zu heulen. Vor lauter Rührung. Also echt krass. Die hatte Tränen in den Augen, weil sie so gerührt war, weil dieser Hund so süß ist. Krass, oder?
Nein. Wie geil.
Ja.
Wunderbar. Ja, wir versuchen der Katze beizubringen, dass sie nicht auf den Esstisch kommt. Also nicht nur, wenn wir essen, sondern auch sonst nicht.
Mhm.
Hat die Katze da nichts verloren. Und haben uns sagen lassen, mach das doch mit Wasserpistolen.
Ach so, schwarze Pädagogik, meinst du?
Mit so einer Wasserspritze. Ja, wenn du es mit der Hand machst, dann ist halt irgendwann die Hand böse oder es ist dann irgendwie auch Spiel.
Mhm.
Wenn sie einfach nass spritzt, das mögen sie halt auch nicht, dann lernt sie irgendwie, nee, da werde ich immer nass gespritzt. Gebe ich hin. Jetzt haben wir hier so Wasserspritzen stehen.
Was auch krass ist, wie schnell die gewachsen ist.
Mhm.
Also sie ist in diesen 3 Wochen gewachsen. Irgendwann gucke ich hin und denke so, Moment mal, die war doch viel kleiner neulich. Ach, faszinierend. Faszinierender Hund.
Ja. Ja, süß.
Ja.
Nö.
Instagram-Account von Maya kennst du?
Ja. Okay. Kannst du verlinken. Mein ist ganz niedlich. Ja, aber schade. Ich bin ja nicht mehr so auf Instagram. Ich habe die App gelöscht.
Ach, echt?
Ja. Ich mache jetzt Instagram nur noch über einen Browser. Und zwar war der Auslöser Threads tatsächlich. Meta hat ja jetzt, also Facebook hat jetzt Threads gelauncht, ist in Deutschland nicht verfügbar, weil EU-Recht Schwierigkeiten. Man kann es natürlich trotzdem installieren, wenn man irgendwie schlau ist, aber es geisterte dann so ein.
Ja, du kannst es installieren, wenn du schlau bist, aber du kannst nicht posten, weil das haben sie abgeschaltet. Also du kannst nur lesen. Ich habe das dann auch. Ich habe dann Threads wieder gelöscht. Ich habe extra einen neuen Instagram-Account angelegt, weil wenn du nämlich aus Threads aussteigst mit deinem Account, ist auch dein Instagram-Account weg.
Ach.
Ja, ja. Und das wollte ich halt nicht. Darum habe ich jetzt zwei Instagram-Accounts.
Aha.
Ja.
Naja, zumindest geisterte bei dem Threads-Launch irgendwie durch die Medien, guck mal, was die App alles für Berechtigung haben will.
Ja.
So, und dann habe ich gedacht, so, ja, ist halt so bei denen. Und dann habe ich geguckt, was Instagram eigentlich für Berechtigung haben will.
Mhm.
Unter anderem Medical Data, Health Data.
Ja, aber die musst du dem Ding doch nicht geben.
Nein, aber allein, dass sie es irgendwie, und wenn du nicht aufpasst, frag dich irgendwas, darf ich das? Ja, keine Ahnung.
Ach so, ja, da bin ich ja super vorsichtig. Also ich habe sogar mehr oder weniger eine Routine. Also ich so alle paar Wochen gucke ich tatsächlich diese ganzen Datenschutzeinstellungen, die ich so habe, nach und welche App was machen darf und so. Ja.
Nee, mir war das zu gruselig. Und irgendwie habe ich gedacht, so, ich mag es auch nicht mehr auf dem Handy haben, weil ich gucke dann doch immer wieder und scroll dann irgendwelche Stories durch und ich will das alles gar nicht wissen. So, die Stories, die mich dann irgendwie über irgendwas informieren, was ich wirklich wissen wollte, die konnte ich irgendwie im Jahr an einer Hand abzählen oder so.
Ja.
Und jetzt benutze ich Instagram halt nur noch einmal die Woche im Browser oder so. Wenn ich dran denke, logge ich mich mal ein oder ich bin eingeloggt und gehe hin. Und weißt du, was wirklich frappierend ist?
Weiß hin?
Wenn ich jetzt Instagram.com aufmache im Browser, dann sehe ich null Werbung.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das an meinem Adblocker liegt.
Ach so. Ich glaube nicht. Das ist eine gute Frage. Na, du kannst das ja auch in der App machen, ne? Du kannst in
Mach
der App
den ja mal umschalten. Eben aus.
Du kannst in der App ja umschalten zwischen deinen Feed oder wie auch immer das heißt und
For
folge
you
ich.
Following.
Genau, und unter Following habe ich auch noch nie Werbung gesehen.
Aber For You sehe ich auch keine Werbung.
Okay.
Das ist echt witzig. Hm. Und vor allem bei den Stories. Also da ist halt gar nichts. So, und das, das finde ich sehr angenehm.
Ja, absolut.
Und auch viel weniger Videos irgendwie. Das ist ganz merkwürdig. Warum sehe ich in der App, habe ich ständig Videos gesehen, aber jedes dritte Posting war ja auch Werbung, es war immer Video. Und jetzt logge ich mich hier ein und sehe, na, Nate Smith Drums hat ein Video.
Na, ich sehe schon Werbung. Hier, Plastiksandalen. Plastiksandalen, ey, Instagram. Instagram ist auch der festen Überzeugung, ich sei jung, schlank und wohlhabend. Also das ist so, wo ich jedes Mal denke, mach doch mal Werbung für mich, wo ich mir was kaufen kann hinterher. Ich will ja konsumieren, so ist es ja nicht. Ja. Aber was soll ich mit einer Hose, die mir nicht passt? Oder ein paar Schlappen für 300 Euro? Nee.
Ja, aber mein Handykonsum hat sich auch massiv gesenkt, seit ich das nicht mehr drauf habe. Und
okay.
Fühlt sich gut an, warum nicht?
Was machst du mit den Fotos, die du herzeigen willst?
Die poste ich auf Pixelfed.
Okay. Pixelfed. Da bin ich, glaube ich, auch. Pixelfed.
Ja, ich habe einen Account bei pixelfed.de, glaube ich.
Ich habe pixelfed.social, habe ich, genau.
Ja, das ist die Main-Instanz, das ist so wie Mastodon Social.
Ah, okay.
Aber es ist ja auch Fediverse. Du kannst dich anmelden, wenn du willst. Du kannst auch selber einen Pixelfed-Server aufsetzen.
Ja, aber nee.
Und die App ist echt ganz lustig. Also da bin ich auch in einer, ist das eine Beta, glaube ich? Weiß ich nicht. Pixelfed für iOS. Die sieht halt aus wie Instagram. Also wenn ich mal Instagram vermisse, dann mache ich halt Pixelfed auf.
Ja.
Ja, das ist gut.
Komisch, kann ich denn hier, wie melde ich mich denn da an? Warum geht denn das hier nicht?
Letztens habe ich mich dann aus Versehen nochmal bei Twitter eingeloggt und das ist so furchtbar, weißt du?
Aber bei Twitter habe ich mich seit Wochen nicht eingeloggt. Total angenehm.
Doch, habe ich gemacht und allein so ein Post, Neonazi Michael Brück, früher die Rechte und heute Freie Sachsen als Experte für Internetpolitik im iranischen Fernsehen. Ne? Das ist ein Screenshot, da ist irgendwie ein Nazi im iranischen Fernsehen und ich wollte das doch gar nicht wissen.
Ja.
Warum? Ja, man kann sich natürlich drüber aufregen, aber es hilft nichts. Also meine Aufregung hilft da nichts. Ja. Vielleicht kann ich es nochmal retweeten oder so. Dann regen sich andere Leute auch noch auf. Aber Holger Krupp hatte das, glaube ich, ne? Der mit der Nudelsuppe. Ja. Die hat das schon wieder gepostet. Wie wird man dieser Nudelsuppe immer noch begeistert? Ja, ja, ja. Der hatte auf Twitter schon in seiner in seinem Status oder in seiner Bio stehen, die Leute, die ihr erreichen wollt, sind hier nicht. Und das hat er bei Mastodon auch.
Ja.
Ist halt so. Und die Politiker, die du da beleidigst, die
ach, die auch lesen
das. Das hatten wir letztes Mal.
Ja, das ist davon habe ich mich tatsächlich. Das hat auch ganz gut getan im Urlaub, weil Twitter. Ich habe die App von denen benutzt. Ich habe ja nie benutzt. Also ich habe ja immer eine Third-Party-App benutzt. Habe darum auch nie diese berühmte unverzichtbare algorithmische Timeline gehabt. Was ich auch irgendwie ganz interessant finde, weil ich kenne halt Leute, die loben das Ding über den grünen Klee und sagen, ohne sowas geht Social Media gar nicht. Und ich habe Social Media halt immer ohne gemacht. Mhm. Und wenn, dann habe ich das im Browser benutzt, aber auf dem Handy ist es im Browser, ist die Schrift so klein. Mhm. Und da muss ich mich zu sehr anstrengen, um das zu lesen. Da habe ich mich abgemeldet und gedacht, ja, leck mir im Arsch. Mal gucken, was passiert. Also, ja. Nee, das
ist. Aber Account ist noch nicht gelöscht.
Nee, werde ich auch nicht. Also ich werde mich da bestimmt irgendwie alle paar Wochen mal anmelden, damit er nicht gelöscht wird. Weil ich keinen Bock habe, dass irgendein Nazi jetzt hingeht und sich den Handle schnappt. Ja. Und dann, weiß ich nicht, die Hälfte der Leute oder noch mehr, die ganzen Journalisten und Kolleginnen und sonst was, die nicht begreifen, wie das Spiel funktioniert, glauben, ich wäre jetzt irgendwie zum Nazi mutiert oder sowas. Nee, deswegen werde ich den wahrscheinlich da noch ein bisschen halten. Also, ja. Aber auch so die Alternativen, also Threads habe ich wieder runtergeschmissen, weil die haben nur eine algorithmische Timeline gehabt. Und man konnte dann nicht mehr posten. Da habe ich mir gedacht, nee, will ich beides eigentlich nicht. Also ich will nicht schreiben können und ich will auch keine ausschließlich algorithmische Timeline haben. Ich will selber kuratieren, was ich sehe und was nicht. Ja, und Blue Sky, willst du einen Blue Sky Invite? Das ist, glaube ich, keiner mehr. Ich weiß es nicht. Ich habe da auch ewig nicht hingeguckt.
Warum sollte ich einen wollen? Also das wollte ich von Anfang an nicht. Und
nee, man muss da glaube ich, auch einfach, da ist jetzt halt Kulturwandelzeit sozusagen. Wir haben ja sowas Ähnliches wie, wir hatten ja sowas Ähnliches schon mal. Also wir hatten ja vorher die Blogs, ne, so um die Jahrtausendwende rum. Und das ist dann ja irgendwann zu Social Media weggewandert. Und jetzt wandert das Social Media, was wir kennengelernt haben, also dieses Twitter der letzten, ich sag mal, weiß ich nicht, ja, 5 bis 8 Jahre, davor war das ja auch noch irgendwie anders, das wandert jetzt halt wieder zu was anderem. Und dann, ne, und jetzt sind wir halt auf Mastodon und das ist jetzt halt unser Microblogging-Service und der funktioniert ja gut. Also ja, ich habe überhaupt keine Probleme. Das, was mich am meisten nervt auf Mastodon ist, all die Leute, die immer wieder so über so Meta-Gequatsche, die dann auf Mastodon über Mastodon irgendwas schreiben und dann immer noch diskutieren wollen, ob das besser ist oder schlechter oder wie oder was. Da denke ich mir dann auch irgendwie, ja, get a life, folks. Echt. Ja. Naja. Du merkst.
Oh, ich habe noch was erlebt.
Du hast noch
bevor
was.
Bevor wir zu den Nachrichten kommen. Bevor zu na, ich habe ganz viel erlebt. Also, man könnte noch.
Kommst wohl rum
oder so. Was? Nee, nochmal zurück nach Koblenz und zwar hat Mareile ja, während wir dort waren, gearbeitet und zwar hat sie mitgeholfen, das Horizonte-Festival aufzubauen oder die Bühnen für das Horizonte-Festival aufzubauen. In Koblenz gibt es ja die Festung Ehrenbreitstein und da gibt es das Café Hahn, die machen da ganz viel so Kulturveranstaltungen und einmal im Jahr ist Horizonte, das ist ein Weltmusikfestival.
Ah, ja.
So, hat Mareile halt geholfen, da eine dritte Bühne aufzubauen und bei den anderen Bühnen noch irgendwie, was weiß ich, Licht und Ton und was man da so braucht, irgendwie alles aufzustellen. Und dann hat sie Freikarten für uns organisiert. Also ich stand auf der Gästeliste.
Ja, super. So geht das. So läuft's Business.
So läuft das Business.
So läuft's Business.
Und das war erstaunlich nett. Also ich habe echt so Angst vor Panflöten gehabt. Also das war echt so, nee, Weltmusik.
Ja, so, und so enthemmt tanzende Menschen. Ne? So.
Ja, und die gab's auch. Aber ich war total begeistert. Also der erste, den ich gesehen habe, oh scheiße, wie hieß der? Fällt mir gleich wieder ein. Das war ein Brasilianer, der aber mit einer deutschen Jazz-Kombo da unterwegs war. Oh, wie hieß
Was ich halt an diesem Weltmusiksgelöte so super finde, ist, das ist Musik, die hast du noch nie irgendwo anders gehört vorher. Darum höre ich auch gerne, ich weiß gar nicht, ob man den bei euch empfangen kann, Cosmo, so ein Radio vom WDR, ein Radiosender.
Das ist halt auch so ein,
wahrscheinlich, oder? So ein, bitte?
Im Netz wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Also dann gibt es hier bei uns, läuft er halt auf UKW und DAB+. Also der RBB hat es noch nicht geschafft, DAB+ komplett kaputt zu machen. Mhm. Sie arbeiten dran, wohlgemerkt. Und das ist halt auch so ein Weltmusiksender, ne? Cosmo Multikulti, Radio Multikulti hieß der ganz früher mal hier in Berlin. Und da hörst du halt auch die ganze Zeit, überwiegend Musik, die du sonst nicht hörst. Und das finde ich halt bei so Weltmusik total angenehm.
Marco Lobo, das Marco Lobo Quintett haben wir uns das erst angeguckt. Okay. Als Musikrichtung steht da Forro, also F-O-R-R-O-H und Jazz. Und das war echt abgefahren. Also Marco Lobo, so ein Brasilianer mit langen Haaren und komischem Gewand, war in der Mitte von der Bühne und hatte Bongos, Congas, Rasseln ohne Ende und so Dinge um sich rumstehen und hat halt die ganze Zeit irgendwie eskaliert. weiß ich nicht, spring hierhin, spring dahin, ein bisschen gesungen, auf einmal schmeißt er alles hin, greift sich Rasseln und rasselt in die Mikrofone. So abgefahren.
Ja.
Aber diese Jazz-Kombo war halt total geil. Der Schlagzeuger, Wahnsinn. Also der hat mich echt an die Wand gespielt. Also das war so, ich stand da und war einfach glücklich. Und dann holt Marco Lobo ein Instrument raus und ich kannte das nicht. Also der hatte viele Instrumente, die ich nicht kannte, aber dann fängt er an, das zu spielen. Ich dachte, geil, Sepultura. Kennst du die Roots von Sepultura?
Nein, nee.
94 oder so, 92, keine Ahnung, eine Metal-Platte von der brasilianischen Metal-Band Sepultura.
Sepultura ist eine brasilianische Metal-Band?
Also sie kommt zumindest aus Brasilien.
Okay, und ich dachte, mir war gar nicht klar, dass
Richtung jetzt genau heißt,
in Brasilien überhaupt Heavy Metal gibt, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil die ja alle so lebensfroh
vielleicht
sind und den ganzen Tag am Strand
Metal
tanzen.
Oder Trash Metal und oder
was ich sonst noch für Vorurteile hier jetzt zum Besten geben kann.
Nee, keine Ahnung. Also das ist. Die sind Brasilianer. Nee. So, und die haben auf der Roots, haben sie eben dann auch so mit Trommeln und sonst was gemacht und unter anderem ein Instrument benutzt, was ich halt auf der Platte auch nie identifizieren konnte, was das eigentlich ist.
Fasaune.
Trompaune. Und es heißt Berimbau. Und das ist ein großer Bogen mit nur einer Seite und so einer komischen Nussschale irgendwie. Und dann haut man mit dem Bogen da drauf und es macht einen Ton. Aha. Und du kannst irgendwie durch eine Schnaftik kannst du den einen Halbton hochstimmen, glaube ich. Und das ist, glaube ich, auch alles, was geht. Und dann macht das so bang, 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 so komische Dinge. Und er fängt das an zu spielen und ich war sofort auf Sepultura. Total geil.
Ist ja geil.
Berimbau habe ich.
Fast so ein Instrument wie die Fasaune, ja.
Ich habe echt Spaß gehabt. Naja, und dann nächsten Tag war auch ganz geil. Da gab es Riserva Moak, eine italienische Folk-Rock-Band, die, also der Weltmusikanteil war, sie hatten ein Akkordeon und sie haben auf Italienisch gesungen, inklusive Dialekten. Also die haben halt, auf der Website habe ich rausgefunden, oder auf der Wiki, weiß ich nicht mehr, irgendwo stand, dass sie halt auch auf Italienischen so dem Plattdeutsch-Äquivalent quasi singen. Mhm. Ansonsten war das halt einfach Punkrock. Also die haben voll nach vorne so ein bisschen so wie Sonic Boom 6, habe ich dir von denen mal erzählt. Die kommen aus Manchester und machen halt Ska-Punk und haben eine kleine Sängerin gehabt und mega powervoll und so Spaß, aber halt mit Sängerin und noch so ein bisschen so schön mit dabei, so schöne Melodien. Also nicht nur Geschrei, sondern auch Gesang und so ähnlich war Riserva Moak, nur auf Italienisch. Und das hat echt mega Spaß gemacht. Zweiten Tag habe ich mich auch getraut, meine Kamera mitzunehmen.
Ich wollte gerade fragen, war das ein mehrtägiges Festival? Okay.
Ja, das geht freitags bis sonntags immer. Auf drei Bühnen plus noch in der Festungskirche so ein Liedermacher-Bühnenkram. Mhm. Da war ich auch kurz drin, aber das war irgendwie nichts für mich.
Wolf Biermann war nichts für dich.
Nee, die waren alle so wie wir. Wollte ich mir
unrasiert und betroffen, ja.
Ja, und dann irgendwie allein oder zu zweit Gitarre und komische Lieder singen. Ja, kann ich auch. Da gucke ich mir doch lieber Berimbau an und irgendwie Leute, die was besonders machen. So, absolutes Highlight auf diesem Festival war dann aber am Samstagabend Brushy One String.
Das klingt jetzt aber ein bisschen. Das klingt jetzt wie so eine schlechte Influencerin, die immer in so knappen Höschen. Aber halt alles so mittelmäßig, ne? Nicht irgendwie so, sondern mittelmäßig. Brushy One String.
Fast. So, und das hatten aber schon die. die Kollegen von Mareile, also wir durften dann auch Backstage und waren dann auch Front of House, FOH waren wir dann und so.
Calypso, also, Jamaika, geil.
Manchmal hat man halt auch schwierige Sachen, aber morgen der Brushy One String, der soll ganz gut sein, der hat auch auf YouTube irgendwie. Und da habe ich auf YouTube geguckt, der Typ hat irgendwie 1,5 Millionen Likes auf sein bestes Video und Follower ohne Ende und keine Ahnung was. Mhm. Und das ist halt ein Jamaikaner, Calypso Reggae, genau. Und der spielt halt eine Gitarre, wo nur eine Seite drauf ist. Da ist halt nur die A-Seite.
Okay, das ist Punk, oder? Das ist nicht Punk? Sein berühmtestes Lied heißt A.
Ja,
von seinem ersten Album, A.
Musikalisch nicht großartig anders als der Bassist von den Ramones, aber der hat zwei Seiten gehabt. So, und damit macht er dann halt
Reggae. Der Bassist der Ramones hat zwei Seiten.
Mhm. Bitte?
Der Bassist der Ramones hat zwei Seiten.
Ich glaube schon.
Ne, das war jetzt egal. Also wortspielartiges Anfluggehirn.
Ja, nee, Brushy war super. So, und da habe ich dann, bin ich auch hinter die Bühne, habe Fotos gemacht und es hat voll Spaß gemacht. Und vor allem, ne, dann triffst du da halt auch lauter andere Leute, die komplett auch geflasht sind. Hm. Und dann stand da so ein Typ, so bestimmt 10, 15 Jahre älter als ich, graue, kurze Haare und hat mit seinem iPhone irgendwie Brushy One String gefilmt. Und ich habe halt die meisten irgendwie kurz angesprochen, ja, cool, oder? Und ja, geile Sache. Und dann sagte er, ja, ich bin auch total glücklich, dass ich den hierher gelotst habe. Und ich gucke ihn dann so, hä? So, ja, ich bin der Herr Hahn. Also der Chef vom Café Hahn, habe ich dann da kennengelernt.
Und direkt mal Visitenkarte dagelassen. So, wenn Sie mal was brauchen, sagen Sie Bescheid.
Nee,
Kontakte in Koblenz.
Nee, ich wollte mich jetzt nicht gleich bewerben da, sonst wäre ich wahrscheinlich auf die Liedermacherbühne gekommen, da wollte ich nicht hin.
Endlich mal Tobi live, ja.
Tobi live auf der Liedermacherbühne.
Das meintest du mit auf Mastodon eskaliert, als ich diese, boah, das ist so eine schlechte
Coverband. Naja, da ist aber.
Das war wirklich so, ich habe gedacht, okay, das Schlimmste, was man jemandem, der irgendwie vielleicht auch eigene Songs schreibt und spielt, antun kann, ist ihn mit einer echt mittelmäßigen dänischen Coverband zu vergleichen. Jetzt warst du leider nicht da, es gab auch kein Audio davon, aber trotzdem, ich hoffe, der Diss ist angekommen trotzdem.
Absolut.
Sehr gut.
So, aber ich habe ja letztens gerade lauter alte Kassetten, Tonaufnahmen von mir digitalisiert und eins davon war genau das. Also wir waren auf einer Open-Air-Bühne, auf einem Stadtfest in Neu-Wulmstorf oder so, auf der Neu-Wulmstorf-Woche, Neu-Wuwo, genau, und haben da halt unsere Nummern gespielt.
Ja.
Und ich glaube, das Publikum war ähnlich begeistert wie das bei dir da in Dänemark. Also es war einfach so. Ja, sowas macht man dann, wenn man Musik macht. Manchmal hat man einfach Scheiß-Gigs.
Ja, von irgendwas muss man leben, ne? Das wusste auch schon Heinz Strunk.
Ja.
Kommen wir zu den Nachrichten.
Das war gut.
Sachsen. Taiwanischer Konzern baut Chipfabrik in Dresden. Mhm. Ja, sehr, bestimmt auch sehr willkommen da in Dresden, so Asiaten. Finde ich bestimmt super da.
Übrigens. Als Tesla ihr komisches Werk da in der Nähe von Berlin gebaut hat, da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass Wasser ein echtes Problem ist.
Ja.
So, das ist ja jetzt, also ihr hattet ja auch diese Sondersendung von der Wochendämmerung und so, und jetzt ist es auf einmal in aller Munde. Vorher war mir das gar nicht so klar, dass Grundwasser eine Ressource ist, die wirklich kritisch knapp wird.
Ja, nein, so ganz so schlimm ist es nicht. Da empfehle ich Ende August den Resonator zu hören, den ich aufgenommen habe, nämlich mit dem Leiter des Dürremonitors.
Mhm.
Und der ist verhalten entspannt, interessanterweise.
Das ist schön, aber es ist ja jetzt immer mal ein Thema. Und wenn ich höre, da baut jemand eine Chipfabrik hin, da denke ich halt auch als erstes.
Oh. Das ist vielleicht problematisch, aber was viel problematischer ist, ist, dass wir nicht wissen, welches Unternehmen wie viel Wasser verbraucht. Es gibt keine Meldepflichten und sowas.
Unglaublich.
Das ist das eigentliche Problem. Wir wissen, jeder einzelne Bürger, den Wasserverbrauch jedes einzelnen Bürgers und jeder einzelnen Bürgerin kennen wir. Wir kennen aber nicht die Wasserverbräuche der Unternehmen. Das wird als Betriebsgeheimnis gehandelt. Das heißt, die entnehmen im Zweifelsfall extrem viel Wasser für fast kein Geld.
Unglaublich. Ja,
weil die auch unglaublich wenig zahlen. Aber wir wissen nicht, was sie damit machen. Das ist, und der sagte auch dieser vom Dürremonitor, der sagte auch, ja, das ist, das Schlimme an diesen 5 Dürrejahren, die wir haben, ist, dass wir einfach nicht 5 Dürrejahre gewohnt sind. Das kann nächstes Jahr wieder vorbei sein. und dann ist 10 Jahre gut und dann kommen wieder Dürrejahre. Was wir jetzt gerade machen, ist, wir lernen gerade, wie man mit Dürrejahren umgehen muss. Mhm. Und die Lösung heißt eigentlich Wassermanagement. Hm. Aber Wassermanagement kannst du nicht machen, weil du nicht weißt, wie viel die Industrie verbraucht. Ist geil, ne? Das finde ich die eigentliche Katastrophe. Das
ist ein echtes Problem.
Ja, also, ja. Und das ist was, wo die Politik, mich wundert, dass ich nichts aus der Politik höre dazu. Ist klar, also ja, ich meine, die Grünen werden sagen, wir müssen die jetzt verpflichten, dann wird die FDP sagen, nein, auf gar keinen Fall. Und
irgendwie, aber, das regelt doch der Markt.
Aber wenigstens das mal in die Breite zu tragen, gibt es auch eine sehr schöne Korrektivrecherche, glaube ich, war das, zum Wasser. Also ich glaube, die Annika Jöris hatte die auch gemacht, die verlinke ich mal in den Shownotes. Da geht es halt auch darum, wer wie viel Wasser entnimmt und für vor allen Dingen, wie wenig Geld da Wasser
Ja, und woher? Also die Stadt Hamburg nimmt ja Wasser hier aus dem Landkreis Harburg, ja. Also von uns. Unwetter in Europa. Erste deutsche Helfer in slowenischen Überflutungsgebieten im Einsatz. Überschwemmungen in Skandinavien. Ach, davon hatte ich noch gar nichts gehört. Was denn mit Skandinavien?
Habe ich auch noch nicht gehört. Aber ich bin mal gespannt, wie lange es noch braucht, bis das nur noch so eine Meldung am Rande
wird. Ach so, okay, ja.
Also irgendwann werden wir das so oft erlebt haben, dass wir das einfach mit so einem Achselzucken wegtun, wie irgendwie Putsch im Niger. Oh, shit. Ja, hat der Niger wohl Pech gehabt. Apropos, Krise im Niger. Machthaber weisen Verhandler ab.
Tust du das mit einem Achselzucken? Ich finde das interessant.
Ja, es ist interessant, aber es ist sowas, was irgendwie Militärputsch in afrikanischem Land, das ist von einer solchen Alltäglichkeit in meiner Nachrichtenwahrnehmung, dass ich da jetzt nicht nochmal speziell hingucken würde. Würde mich dieses Thema nicht insbesondere interessieren, weil das immer noch nachwehende Dekolonialisierung sind, die da passieren. So gesehen finde ich das interessant, aber da hat sich wieder einer hingeputscht, da ist wieder irgendwie Menschenrechtsverletzung und so. Das sind alles so Meldungen, die nehmen wir so zur Kenntnis. Und diese Unwetter und Klimaschäden und Bergrutsch in Slowenien und sonst wie, im Moment ist das noch eine sehr starke, wirksame, schwere Nachricht. Also die kommt richtig an. Also da guckst du genau hin und sagst, oh, das kenne ich ja noch gar nicht. Aber irgendwann, glaube ich, ist der Punkt erreicht, wo wir sagen, ja, scheiße, schon wieder in Slowenien. Naja, alle Jahre wieder. Ist das halt, ist das jetzt das neue Normal oder so.
Ich hatte jetzt gerade bei Was Jetzt gehört, dass Niger war ja französische Kolonie und hat viele Bodenschätze, vor allem Uran. Mhm. Und die Franzosen betreiben halt ihre 56 plus 6 neue Atomkraftwerke mit dem Uran aus dem Niger wahrscheinlich im Wesentlichen. Ich weiß gar nicht, ob die sonst noch wo was herholen, aber
Russland
kriegst du halt billig. Ja. So, und da kann man doch nichts als Verständnis dafür haben, dass die keinen Bock mehr haben. Also
schwierig. Also ich finde es ein bisschen, also so einfach ist es auch nicht. Also
dass
sie keinen Bock auf Frankreich haben, ist völlig normal. Also das ist ja auch Mali und die anderen Länder da unten, die sich so mehr oder weniger von den Franzosen befreit haben. Muss ich
eben sagen. Aber wenn die jetzt immer noch so Verträge haben, ihr gebt uns euer Uran für kostenlos.
Naja, ich glaube nicht, dass das ein für kostenlos Vertrag ist, sondern das ist eher, ihr gebt uns unser Uran, wir überweisen das Geld an jemanden, der es nicht an die Bevölkerung weiterreicht und darum kümmern wir uns nicht mehr hinreichend. Ich glaube, das ist eher das Problem. Klar kann man die Preise erhöhen, aber selbst wenn die Franzosen
das doppelt zahlen. Das Land hat nichts dafür. So.
Genau, das Land hat nichts davon. Ein paar korrupte Politiker haben davon was. Ne? Ein paar korrupte Beamte. Das ist eher so das Problem da. Was mich daran auch ein bisschen irritiert ist, kein Bock auf Frankreich haben, okay. Ja, kenne ich, bin Deutscher. Ja, war jahrhundertelang der Erbfeind. Also kein Bock auf Frankreich haben, kann ich nachvollziehen. Das ist ja Frankreich raus. Aber dass sie gleichzeitig sagen, Russland rein, das finde ich beachtlich.
Na.
Also, dass sie sich gleichzeitig Russland andienen, also dem größten Terrorstaat, den es im Moment gibt auf diesem Planeten.
Naja, das ist schon krass. Also einerseits, Russland kann natürlich jetzt relativ leicht Versprechungen machen, Kollaboration auf Augenhöhe und so weiter, keine Ahnung. Aber jetzt glaube ich das immer gar nicht. Also das ist so, okay, da ist jetzt in der Tagesschau einer gesehen mit einer Russlandflagge.
Na, es ist ja nicht so. Einer, sondern das ist ja riesengroß. Und das siehst du ja nicht nur in der Tagesschau, das siehst du auch bei Al Jazeera, du siehst es überall. Ja. Also gibt es da eine Bewegung, eine entsprechende. Wie groß die ist, weiß ich nicht, aber sie ist im Moment anscheinend die lauteste. Und das finde ich echt ein starkes Stück. Also das
Ja, der gemeinsame Feind macht uns zu Freunden. haben keinen Bock mehr auf die westliche Überheblichkeit. Und
ja,
und
da nehmen sich dann jetzt die russische Überheblichkeit rein, die auch noch dazu führt, dass Terror ausgeübt wird. Ich meine, immerhin hat der Westen zumindest die letzten Jahre keinen Terror.
Du musst mich jetzt nicht davon überzeugen, dass Russland ein terroristischer Scheißstaat ist. Ja.
Apropos.
Ich bin dran. Ja. Stimmt. Ukraine. Mindestens 7 Tote bei Raketenangriff auf Wohnviertel. Da waren bestimmt versteckte Waffen.
Ja, ja, mit Sicherheit.
Ja,
ja, ja, ganz scheiße. Ey. Ganz bestimmt. Gipfeltreffen. Amazonas-Staaten beraten über Schutz des Regenwaldes. Ja.
Da gab es ja zuletzt gute Nachrichten.
Ja. Aber ich traue dem Frieden nicht. Ich traue dem Frieden nicht. Das ist, man kann damit Geld verdienen und irgendwann wird jemand kommen und damit Geld verdienen wollen.
Italien, Regierung kündigt Übergewinnsteuer für Banken an.
Daraufhin sind die Bankenaktien eingebrochen in Italien. Da weißt du auch ganz genau, das ist auch so, offensichtlicher geht's ja gar nicht. Der Staat sagt, wir nehmen den Banken jetzt, 40% oder sowas der Gewinne weg und zack, verlieren die Aktien an Wert. Ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass die Gewinne der Banken in die Taschen der Leute geflossen sind, die Aktien halten und nicht in die Taschen der Leute, die da arbeiten. Inflation, Preissteigerung bleibt hoch.
Wie hoch? Warum eigentlich?
Wie hoch? 6,2, 6,4 Nahrungsmittel im Durchschnitt. Ach so, das ist nicht die Kerninflation. Keine Ahnung warum. Müsste man gucken, habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Also habe ich mich echt noch nicht mit beschäftigt. Klar, Rohstoffkosten sind
gestiegen. Preise für die Schulmaterialien der Kinder sind stark gestiegen. Steht unter dem Archivbild. Ist ja auch Saison. Verkehr. Bahn soll zusätzliche Milliarden aus Klimafonds bekommen.
Ja, sehr schön. Das ist, damit nicht ganz so offensichtlich ist, dass das Bundesverkehrsministerium seit Jahrzehnten die Bahn sabotiert. Apropos, hast du es mitgekriegt, dass das Bundesverkehrsministerium außerdem den Windkraftausbau sabotiert?
Nee.
Diese Geschichte mit der Autobahn GmbH, die für irgendwas zuständig ist, bei der Windkraftanlagengenehmigung, genau, Transporte, ne? Riesige Rotorblätter transportieren und sowas. Und die Autobahn GmbH verschleift und kümmert sich einfach nicht um entsprechende Genehmigungen.
Okay.
Baustellen werden nicht durchgesagt und so weiter. Und das Bundesverkehrsministerium kümmert sich in feuchten Kehricht drum. Und irgendjemand von diesem Windkraftverband oder so hat gesagt, nee, das ist Schlamperei und Sabotage. Also wir glauben, dass das Absicht ist. Dass die FDP da einfach sabotiert, was sie kann. Obwohl das wahrscheinlich vorher die Jahre auch schon war, weil das Verkehrsministerium sabotiert hier, was das kann.
Ich fahre jetzt wieder mehr Bahn.
Ja.
Ne, dank des neuen Fahrrads. Oh, übrigens, der Akku ist kaputt.
Ach komm.
Von meinem neuen Electric Brompton. Der Akku geht ständig aus und dann blinken irgendwie 2 LEDs.
Aha.
Und dann habe ich gegoogelt und da steht ja, Akku ausschalten, also ausschalten, Akku rausnehmen, wieder reinstecken, geht wieder. Ja, stimmt, geht dann auch wieder, aber halt nicht besonders lange.
Shit.
So, leider ist diese Woche mein Bombenhändler im Urlaub.
Muss ich scheiße.
Nächste Woche hin. So, dann bin ich gestern halt, habe ich den Akku einfach in der Firma gelassen.
Mhm.
Bin dann ohne Akku zum Hauptbahnhof gefahren. War interessanterweise schneller als mit Akku.
Ein 6-Gang hast du, ne?
4.
4, okay.
So, und irgendwie bin ich gestern gerast. Also ich fahre, mit Akku fahre ich dann halt meistens 25, ne? Weil bis 25 beschleunigt mich das Ding. Und dann merke ich, oh, die Unterstützung geht aus und dann fahre ich halt 26. Aber ich fahre halt nicht viel schneller, als der Akku mich beschleunigt.
Ja.
So, ohne Akku bin ich halt einfach 27, 30, keine Ahnung was gefahren.
Okay.
Ne? Bergab, gib Kit. Und das hat halt Spaß gemacht, damit zu pesen. Ja. Ohne Akku ist es ja auch nochmal irgendwie 1,5 Kilo leichter. Und das war geil. Auf einmal war ich halt in nicht 12 Minuten am Hauptbahnhof, sondern 11 Minuten am Hauptbahnhof.
Das ist sehr schön.
Echt Laune gemacht. So, und dann bin ich am Hauptbahnhof, wollte Bahn fahren. 19.15 Uhr geht ein Zug Richtung Bremen, der hält dann zwar nur in Buchholz, aber egal, ich fahre halt mit dem Fahrrad von Buchholz nach Hause, sind dann 9 Kilometer nach Hause statt 3 von Sprötze. Und 19.37 wäre der Zug gefahren, der nach Sprötze gefahren wäre. Leider stand da noch ein Zug 18.33 Uhr nach Lüneburg. Stand da. So, was ist denn hier? Irgendwie große Verwirrung. Und dann gehe ich zur Zugbegleitung und die sagt dann so, ja, also Harburg ist gesperrt, nehmen Sie mal die S-Bahn.
Mhm.
Aha, na gut. So, und dann bin ich zur S-Bahn. Manchmal ist es dann so, dass irgendwas zwischen Hauptbahnhof und Hamburg-Harburg ist und dann kann man von Harburg aus dann mit dem Metronom weiterfahren.
Mhm.
S-Bahn war erstaunlich leer. Da hatte sich noch nicht so rumgesprochen, dass man mit der S-Bahn nach Harburg kommt. Aber in Harburg kam ich nicht mal die Treppe hoch. So, da war dann irgendwie der Aufgang zu den Bahngleisen, wo der Metronom fährt, war gesperrt. Nee, Sie müssen bitte außen rum. Hier ist Polizeieinsatz. Ich dachte, Scheiße, was denn jetzt? So, und dann gehe ich halt durch einen Haupteingang wieder dann, also erstmal raus zum Zopp und dann Haupteingang Harburg rein. Aber da standen schon irgendwie drei Leiterwagen und ein Einsatzwagen und Polizei. Und hast du nicht so, Scheiße, was ist denn hier? Aber ist offen. Ich gehe mal rein, ich guck mal, vielleicht fährt er von irgendeinem Gleisenzug. So, aber nix da. So, und dann gehe ich da durch und dann sehe ich halt einen Metronom da auf dem Gleis stehen. Gleis 2 oder so, oder 3 war das. Und da waren halt Leitern dran und Feuerwehrleute waren oben auf diesem Metronom. Das ist so ein doppelstöckiger Regionalzug, wie man sie da halt kennt, in Blau-Gelb. Und haben da irgendwie auf dem Zug gehockt und aufgesägt. Scheiße, was ist denn hier? Ich gehe dann mal wieder. So, ich glaube, hier fährt heute nichts mehr. Und dann irgendwie hat meine Frau angerufen, irgendwie hänge ich hier jetzt fest. So, ja, ich könnte irgendwie demnächst los. So, und dann bin ich halt mit dem Fahrrad nochmal.
Ja, aber was war denn da das, was haben die denn da aufgesägt? Das will man doch wissen.
In der Mopo stand, ich habe da heute Morgen mal geguckt. Natürlich, ja. Wo findet man solche Informationen im Boulevard? Da stand, dass vermutlich eine Klimaanlage explodiert ist in einem dieser Züge. Und da gab es halt ein bisschen Feuer und dann gab es ein bisschen der ganze Zugverkehr wurde halt stromlos gestellt, ne? Und dann gab es irgendwie Großfeuerwehreinsatz. Es soll aber schon am Abend sollen wieder Züge durch den Bahnhof durchgefahren sein, also eine Stunde später oder so. Also für mich sah es so aus, wie hier fährt heute nichts mehr. Und Schienenersatzverkehr war auch nicht in Sicht. Ich weiß nicht, ich hoffe, es ist niemand zu Schaden gekommen, aber so ein Feuerwehrmann, der auf einem großen Zug liegt und irgendwie so eine Sägebewegung macht. Oder so. Nee, wie so eine Holzsäge sah das aus.
Ich dachte, Laubsäge arbeiten hat er gemacht. Ja, nein, das war der Karl-Heinz, der bastelt gern.
Ja. Ritzeratze. Nee, das so, oh Gott. Hoffentlich ist niemandem was passiert, aber naja.
Demonstration. Mehr Forschung und Versorgung für ME-CFS-Erkrankte gefordert. Das ist der einzige Vorteil, den SARS-2 hat oder hatte. Chronic Fatigue Syndrome ist ein Thema geworden, an dem man jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so einfach vorbei kann. Also das finde ich wirklich, ja, finde ich gut.
Ja, so, das ist so schade, Vorteil, dass jetzt so viel mehr davon betroffen sind.
Ja, klar. Aber die sowieso schon immer davon betroffen waren und die komplett allein gelassen wurden. Die haben
jetzt wenigstens Aufmerksamkeit.
Genau, die haben jetzt wenigstens Aufmerksamkeit. Und dadurch, dass es jetzt viele sind und mutmaßlich ja auch immer mehr werden, weil je mehr Corona-Infektionen man hatte, desto wahrscheinlicher, dass man langfristig Probleme mit dem Immunsystem kriegt. Also es gibt eine Chance, dass das jetzt anständig verfolgt wird und dass es da hinreichend Forschung gibt. Und vor allen Dingen auch Ärztinnen und Ärzte, die wissen, dass es das gibt und nicht sagen, es ist psychosomatisch, gehen Sie mal spazieren oder so. Das finde ich wirklich sehr wichtig. Also, weil das kannst du dann halt auch deinem Arzt reinreiben, wenn er sagt, ja, stellen Sie sich mal nicht so an, sagst du, hier, lies das, Pfeife. Ja, hast du mal lieber eine ordentliche Fortbildung gemacht, statt zum Homöopathen zu gehen oder so.
Ich überlege gerade dieses Buch von Walter Müllers. Das ist mal so ein Prinzessin Insomnia. Nee, da geht es um krankhafte Schlaflosigkeit. Mhm. Nicht um MECs, ist so ähnlich. Ist also auch so eine komische Krankheit, die zu wenig Aufmerksamkeit bekommt.
Ist das schade?
Prinzessin Insomnia und der Albtraumfarbene Nachtmahr?
Nee.
Walter Mörs ist echt.
Ja, super. Ich denke gerade nur, ich finde es so schade, dass immer erst mal ein Kind in den Brunnen fallen muss auf irgendeine Art und Weise, bevor wir anfangen, was zu tun, weil es ist ja nicht so, dass wir nicht könnten, wir wollen ja nicht. Ja. Das ist ja nicht so, wir sind ja jetzt nicht.
Wir halten es nicht für notwendig.
Ja, wir sind ja jetzt nicht irgendein
Schwellenland, das kein Geld hat oder so. Die kenne ich alle nicht.
Sondern wir haben halt richtig viel Kohle. Also alles, was wir nicht machen, alles, was sinnvoll ist für die Menschen, was wir nicht tun, das ist Politik. Das darf man nie vergessen. Es ist immer Politik. Es geht nicht darum, dass irgendwas nicht geht. Es geht alles. Wir haben alle Mittel. Wir wollen nicht. Ekelhaft.
Homosexuelle Soldaten, bisher 178 Anträge auf Rehabilitierung gestellt.
Hä? Was ist denn mit denen, dass die...
Seit vor 2 Jahren das Gesetz über Rehabilitierung homosexueller Soldaten in Kraft getreten ist, sind bei der Bundeswehr 178 Anträge auf Wiedergutmachung eingegangen.
Hä?
Naja, also ich denke mal...
degradiert und entlassen zu werden, weil Homosexualität eine Straftat, das muss man sich mal vorstellen.
Ja, bis 69.
Unglaublich. Gelegentlich wünsche ich uns, dass wir von irgendeiner Naturkatastrophe hinweggespült werden. Daten bestätigt. Juli 2023 war der bislang heißeste Monat.
Ja.
Ever.
Ja,
wie reden sich die Arschgeigen eigentlich jetzt damit raus?
Weil
es war schon immer heiß. Kalt.
Reden sich damit raus und ich habe tatsächlich Leute in meinem Umfeld, die sich darüber beschweren, dass es doch zu kalt ist und warum beschweren wir uns überhaupt noch über den Klimawandel?
Das darf ich nicht wahr sein.
Weil es jetzt, okay, es ist Mitte Juli ungefähr ist ja irgendwie das Wetter gekippt. Vorher war es mega heiß. Danach war es dann irgendwie regnerisch und kalt und jetzt ja, nachts irgendwie 10 Grad und tagsüber 16 Grad und echt viel Regen. Ist nicht so geiles Sommerwetter, finde ich auch.
Irgendwo habe ich in einem Interview mit einem Meteorologen gelesen, der sagte,
das ist halt Wetter.
Nee, der sagte, das ist vor 20 Jahren war das, ist das ein normaler Sommer gewesen. Wir sind schon daran gewöhnt, an steigendere Temperaturen und sowas.
Das kann natürlich auch sein. Nee, ich glaube, früher war es auch im Juli und August schon mal über 20 Grad.
Naja, habe ich auch gesagt, ne? Wie bei Rudi Carrell bei diesem Lied, ne? Wann wird es mal der richtige Sommer mit dem Sonnenschein von Juli bis September? Woraufhin meine Frau sagte, naja, wenn es das damals schon gegeben hätte, hätte er das Lied ja gar nicht singen müssen.
Stimmt.
Bingo.
Ja.
Okay. Das habe ich auch gesessen und gedacht, oh, ja.
Ja. Achso, das war einfach nicht so wichtig. Nee, ich bin dran. Ich überlege gerade noch, wie ich in meiner Kindheit die Sommer wahrgenommen habe. Die waren halt einfach immer geil, weil man konnte dann irgendwie.
Es war ja auch, das ist. Ja, und das, ich weiß jetzt nicht.
18 Grad ist ja auch geil eigentlich. Also, ne? Also.
Ja.
Und ehrlich gesagt finde ich 18 Grad auch angenehmer als 30 Grad.
Ich nicht.
So, oder 35.
Nee, ich nicht. Aber das ist bei mir, das ist psychisch bei mir. Ich schwitze wie ein Schwein bei 30 Grad und es macht mir aber nichts mehr aus. Und es hat mir mein Leben lang was ausgemacht. Also Scham ist ja eine sehr, sehr starke Emotion. Und ich habe mich mein Leben lang dafür geschämt, dass ich aussehe, wie ich aussehe und schwitze, wie ich schwitze. Aber der Leidensdruck war nie so groß, dass ich was dagegen unternommen hätte. Das ist ganz interessant eigentlich auch. Ich bin mein Leben lang nicht in kurzen Hosen rumgelaufen. Und solche Sachen. Und hab vor, weiß ich nicht, auch schon 8 Jahre her oder so, habe ich irgendwann gedacht, Moment mal, ja, dann schäme ich mich halt, aber letztendlich, mir ist das doch scheißegal, wenn du ein Problem damit hast, wie meine Beine aussehen oder dass ich total verschwitzt in der Ecke stehe, ja, dann ist das jetzt dein Problem. So, und hab dann damit angefangen, sozusagen mich zu entblättern, auch im Sommer, also nicht mehr in der langen Hose rumzulaufen. Einfach T-Shirt tragen, kurze Hose, Schlappen und all sowas. Und ich empfinde das als ein Gefühl der Befreiung, dass ich selbst 38 Grad nicht schlimm finde. Also ich finde es viel schlimmer, nicht ohne Socken rumlaufen zu können, als egal bei welcher Temperatur ohne Socken rumlaufen zu können. Das ist ein ganz, ganz witziger Effekt bei mir. Also
Es hat ja aber nicht notwendigerweise mit dem Wetter zu tun, sondern mit deiner Einstellung deinem Körper gegenüber.
Ja, aber eben bezogen aufs Wetter. Also das Wetter ist sozusagen der Anlass. So, und ja, seitdem ich diesen Befreiungsschlag sozusagen getan habe, finde ich 35 Grad und Schwüle und Hitze und Schwitzen und so, finde ich toll. Ich mag das. Das war wahrscheinlich auch nur so eine Reaktanz auf die 40 Jahre davor sind oder so, keine Ahnung. Aber es hat funktioniert und jetzt entsprechend leide ich dann natürlich unter so einem Wetter wie heute, so 18 Grad, immer wieder Nieselregen, obwohl es ja immer noch besser ist als minus 5 Grad oder irgend so ein Scheiß.
Ja, ach, Wetter, egal. Wir sind noch beim Sport.
Genau.
Fußball-WM. Französinnen und Kolumbianerinnen im Viertelfinale.
Mhm.
Was sagst du denn zum WM aus?
Ich hab das nur am Rande mitbekommen. Ich habe auch relative Nachrichtenabstinenz betrieben im Urlaub und las dann irgendwo in irgendeinem Feed irgendwas. Ich weiß gar nicht, was das ist. Also das ist praktisch als eine Katastrophe beschrieben worden ist. Und ich dachte so, Leute, geht's mal eine Nummer kleiner? Das ist bloß scheiß Fußball, ey. Also es war irgendwie, es war so eine Katastrophenmeldung. Die habe ich gesehen, habe gedacht, nee, ihr spinnt doch alle da mit eurem Fußball und hab's dann auch wieder vergessen. Also keine Ahnung, die Deutschen sind rausgeflogen, ne? Wir.
Ja, also Katastrophe weiß ich jetzt nicht. Letztes Jahr war ja gerade Europameisterschaft. Und wir haben einige der Spiele geguckt. Ich weiß noch, wir waren gerade in Amsterdam, als Deutschland gegen Ich hab's vergessen.
War
Frankreich? Nicht England? Also die Spiele waren toll. So, und Deutschland ist halt ins Finale gekommen und hat dann erst gegen Frankreich verloren, glaube ich. Ist Zweiter geworden bei der letzten EM. Und das war toll. Und ich glaube, dass es gut ist für den deutschen Fußball, wenn da junge Mädchen sehen, ah, guck mal, unsere Frauen sind erfolgreicher als unsere Männer und man kann irgendwie erfolgreich Fußball spielen. Und das ist gut für diese Mädchen, weil sie dann irgendwie Bock haben, mehr Fußball zu spielen.
Keine Ahnung. Aber es ist halt auch kein Weltuntergang. Es ist
keine Katastrophe,
genau.
wenn man die Kinder anders motiviert oder wenn sie irgendwie auch nicht diesen Leistungsgedanken haben oder was auch immer.
Ich glaube nicht, dass der Journalist oder die Journalistin, das Ding als Katastrophe bezeichnet. Es war noch ein anderes Wort. Also es war noch katastrophaler als Katastrophe. Ich glaube nicht, dass diese Person im Hinterkopf hatte, dass das ja auch im feministischen Sinne eine positive Sache ist und das ist im feministischen Sinne positiver gewesen wäre, hätte die deutsche Nationalmannschaft weiterspielen können. Und so. Ich glaube nicht, dass sowas im Hinterkopf dieser Leute, das sind Sportreporter, Tobi.
Hast du gerade Nora Hespers beleidigt?
Nee, wieso? Ist sie Sportreporterin?
Die ist Sportreporterin.
Stimmt, ja. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Oder Nora ist genauso. Wer weiß es?
Wer weiß es schon. So,
Ich habe keine hohe Meinung von Sportreportern, weil ich sehr viele von denen schon kennengelernt habe. Und
ich finde die Frauenfußball-WM trotzdem interessant. Und zwar erstens, weil man sieht, dass die Qualitätsunterschiede bei den Nationalmannschaften der Frauen deutlich geringer sind als bei den Männern. Ne, bei den Männern, es passiert einfach nicht, dass Namibia ins WM-Finale kommt.
Oh.
So, das passiert nicht. Es wird auch nicht passieren, weil
Tore schießt. Ja.
Weil die jungen Fußballer in Nationen, bei denen es drauf ankommt, eine bessere Unterstützung bekommen. Hier werden doch Jungs schon irgendwie mit 8 Jahren irgendwie oder mit 7 Jahren ins Nachwuchsleistungszentrum von Verein X und Y hin und her geschoben und da werden 16-Jährige für Millionenbeträge hin und her verkauft.
Gut, muss man sich aber auch leisten können, ne? Darum, also am Ende ist es immer wieder das Geld.
Ja, genau. Und Deutschland kann es sich leisten, weil wir halt eine reiche Nation sind. Andere Länder, aber Argentinien ist Weltmeister, ist glaube ich nicht so reich wie Deutschland als Land.
Stimmt.
Aber es hatte halt einen hohen Stellenwert und eine lange Tradition. Und jetzt bei den Frauen sieht man, es gibt kaum ein Land auf der Welt mit einem hohen Stellenwert für Frauenfußball und einer langen Tradition von Frauenfußball. Deswegen sind die Niveaus, auf denen die Frauen weltweit Fußball spielen, nicht so weit auseinander gedriftet wie bei den Männern. Das finde ich total spannend. Und es macht mir echt Spaß, diese Spiele anzugucken, weil es teilweise hohe Ergebnisse gibt, aber die sind dann gar nicht so klar, sondern aus Versehen. Teilweise ist es extrem eng. Und das macht einfach richtig Spaß, dazu zu gucken. Das ist viel spannender als Männerfußball, meiner Ansicht nach. So, und was ich dann noch irgendwie wage, vielleicht ist das aber auch meine deutsche Befindlichkeit. ich finde, dass bei allen diesen internationalen Turnieren, egal ob Männer oder Frauen, immer wieder deutlich wird, wie sehr die ganze Welt eigentlich Deutschland hasst.
Deutschland ja, seit meinem Dänemark-Urlaub habe ich eine vage Ahnung, woher das kommen könnte.
Ich glaube nicht, dass es an den Toiletten von dänischen Campingplätzen liegt, sondern es gibt eine ganze Reihe Gründe.
Ja, wir sind arrogante Arschgesichter. Es ist halt einfach, ja. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Diesen Spruch gibt es ja auch nicht umsonst.
So, aber dann unser Vorrundenspiel gegen Kolumbien. Ne? Also sind beides Länder, die sind vom Austragungsort recht weit weg. So, es fühlte sich aber so an, als ob im Stadion nur Kolumbianer sind. Mhm. Also jedes Mal, wenn Kolumbien irgendwie den Ball hatte, haben die halt gejubelt, als wären sie gerade Weltmeister geworden. Wenn eine Kolumbianerin eine Deutsche weggeruppt hat, dann haben die gejubelt und das gefeiert, weil und die sind halt komplett ausgerastet. Und auch Südkorea hat dann im letzten Vorrundenspiel gegen Deutschland gespielt und es war so eine super anti-deutsche Stimmung. Und das war nicht irgendwie konkurrierend und irgendwie wir sind Gegner, sondern es fühlte sich an wie Feinde. Also ich fühlte mich wirklich unwohl, wenn ich da so die Reaktion der Fans im Stadion
gehört habe. Das ist zum Beispiel wäre eine Reportage, die ich gerne lesen würde.
Ja, vielleicht war es auch nur meine Wahrnehmung. Nee, aber
ich kann mir das sehr gut vorstellen.
Vielleicht ist einfach wenig Deutsche dahin gereist oder die Deutschen haben nicht so gekreischt. Ich weiß nicht, aber es ist wirklich, und ich habe ja Kontakt
wir sind in halt Schweiz. Nicht, wir sind halt nicht dieses oh, ach so beliebte Volk, wie wir immer glauben.
Nee, um Himmels Willen. Ich habe Kontakt in die Schweiz und für Schweizer Fußballfans ist es wichtiger, dass Deutschland verliert, als dass die Schweiz gewinnt.
Hopp, Schwitz.
Wirklich, ja.
Ja, super. Nee, kann ich verstehen. Ich kann das wirklich verstehen.
Ich kann das ja auch verstehen. Ich war ja mit meinem Kind, mit Sky war ich vor ein paar Jahren beim Auswärtsspiel vom FC St. Pauli bei Dynamo Dresden.
Ja.
Und auf der Rückfahrt musste ich ihm dann erklären, warum wir Deutschland hassen. Es war halt irgendwie, du fährst da irgendwie in dieses Nazi-Stadion, Entschuldigung, ja. Erik, aber es hagelt halt Hitlergrüße, es ist halt irgendwie Provokation pur und es ist einfach echt ekelhaft, wirklich ekelhaft.
Ja, und so, gleichzeitig erzählen wir uns halt trotzdem den ganzen Tag, dass wir so ein tolles Kulturvolk sind und eine tausendjährige Geschichte aufweisen, so tun wir alles. Aber das ist vielleicht gar nicht so ruhmvoll, wie wir gerne hätten, dass es ist. Und die anderen sehen das vielleicht ein bisschen besser.
Tausendjährige Geschichte, so lange gibt es Deutschland schon noch gar nicht.
Naja.
Egal. So, und
der Große, man kann da schon drauf rekurrieren, wenn man das möchte. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Und das ist ja auch eine gute Sache und so. Aber was wir halt überhaupt nicht haben, wir Deutschen, das ist Demut. Wir haben Bescheidenheit, kennen wir nicht. Fahr irgendwo in Urlaub, wo Deutsche sind. Sie sind immer laut, immer raumgreifend. Das ist, ja. Ich glaube, andere merken das.
So. Demut und Rücksicht, also das ist dieses so aufeinander Rücksicht nehmen.
Ja, tun wir nicht.
Nee.
Merkt man nicht. Ich meine, man genau. muss ja nur mal mit dem Fahrrad durch eine Großstadt fahren, dann weiß ja jeder, wovon ich spreche.
Also ich kann mit Nationen, also mit Nationalstaaten kann ich eh nicht so viel anfangen. Ich glaube,
aber die sind halt
war zu der Zeit vielleicht eine ganz gute Idee. Es hat sich halt als Scheiße rausgestellt und wir sollten das irgendwie wieder überwinden. Ich mag diese Turniere trotzdem eigentlich ganz gern schauen, weil das irgendwie anders ist als Vereinsfußball. Und gerade beim Frauenfußball ist.
Mich interessiert es nach wie vor nicht.
Alter, guck dir mal diese Emotionen auf dem Platz an, wenn die da irgendwie.
Was soll das? Ist doch ich. Warum muss eigentlich jemand, der sich nicht für Fußball interessiert, sich ständig vor Fußballfans dafür rechtfertigen, dass er sich nicht für Fußball interessiert? Das ist ein bisschen so wie Veganer früher auf der Party, die dir einfach reingedrückt haben, wie Evil Fleischstoff.
Woran erkennt man einen Veganer auf einer Party?
Genau. Woran erkennt man einen Fußballfan auf einer Party? Er erzählt allen, die keine Fußballfans sind, dass sie unbedingt Fußballfans sein müssen. Das ist auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Vielleicht ist das auch deutsch. Das Wetter ist auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Nachts gebietsweise teils kräftiger Regen, örtlich auch größere Auflockerungen. Tiefstwerte 15 bis 8 Grad. Am Tag wolkig, zum Teil längere, heitere Abschnitte und meist trocken. An den Küsten Schauer, ebenso im Südosten. Temperaturen im Norden 16 bis 20 Grad, sonst 19 bis 24 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
Am Donnerstag, dem 10. August 2023, verbreitet heiter bis wolkig, im Südwesten auch länger sonnig. Kurze Schauer, vornehmlich an der Ostsee und im Südosten 17 bis 27 Grad.
Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Jo, dankeschön.
Soll ich das Outro spielen oder soll ich es einfach wieder lassen? Ich finde es eigentlich ganz angenehm, wenn Sendungen einfach aufhören, habe ich festgestellt.
Ja.
Soll das Publikum entscheiden? Sag doch mal, lieber Outro oder kein Outro? Es ist Call to Action, habe ich gelernt. Das macht man so, wenn man Influencer ist. Call to Action. Und
anhand der Kommentare, der Anzahl der Kommentare, können wir doch herausfinden, wie viele Leute die Sendung überhaupt zu Ende hören.
Naja, oder vielleicht sich einfach nur denken, leck mich am Arsch, ich lock mich da doch jetzt nicht ein und sie leckt mich am Arsch. Macht einfach,
was ich muss da meine E-Mail-Adresse
angeben. Macht einfach, was ihr wollt, ihr pfeifen.
Das noch? Na denn.
Tschüss.